Hey Leute, kommt rein. Licht bleibt aus und Tür zu.
Ich mach noch schnell den Rollo runter.
Gute Idee. Also ihr wisst alle, worum es geht, ja? Der Sepp hat geheime Infos zu den diesjährigen PowerCon Exclusives.
Aber die will er nicht rausrücken. Und deshalb werden wir es aus ihm rausquetschen und im Podcast öffentlich machen.
Ich habe auch schon einen Plan. Wir wissen, dass Sepp immer genau 5 Minuten vor Aufnahmestart reinkommt. Das ist unsere Chance. Sobald er durch die Tür geht, stürzt sich Gordon auf ihn.
Jawohl. Dann ziehe ich ihm mein nasses Handtuch über den Kopf und warte, bis er glaubt, dass er erstickt.
Oh ja, nicht schlecht.
Halt, nein. Ich pack ihm einen Eimer mit einer Ratte auf den Bauch und halte das Feuerzeug so lange dran, bis...
Ha, das klingt gut.
Oder ich zwinge ihn, sich die aktuelle Staffel von Germany's Next Topmodel anzuschauen. In Dauerschleife.
Also jetzt gehst du aber zu weit.
Verpass ihm einfach ein paar Watschen. Dann wird er schon rausrücken mit den Infos.
Mach ich. Dann geh ich schon mal in den Flur und leg mich auf die Lauer.
So, dann sollten wir beide jetzt am besten...
Verdammt, wer hat das Licht angemacht?
Das war ich.
Sepp?
Du warst die ganze Zeit hier?
Ja, und ich hab jedes Wort gehört, das ihr Volldeppen geredet habt.
Ach, das war doch nur Spaß. Wir...
Schnauze! Wartet nur, wenn unsere Aufnahme fertig ist. Dann haben eure Arsch aber Kirmes.
Aber Sepp, wir waren verzweifelt.
Ja, hättest du uns einfach gesagt, was die PowerCon Exclusives sind?
Alter, die Figuren sind doch längst bekannt und gezeigt worden.
Was?
Ja, die kann man sogar schon vorbestellen.
Ja, wenn das so ist. Na, zum Glück ist diesmal wenigstens keinem was passiert.
Hey Jungs, ich dachte, ich komme mal vorbei und...
Hiya!
Was? Wer?
Rück raus mit der Sprache! Los, rück raus!
Nimm das Handtuch von mir weg! Hey, was willst du mit dem Eimer da?
Das semanische Quartett! Präsentiert von planeteternia.de.
Heute reden wir natürlich über die diesjährigen PowerCon Exclusives.
Was ist an ihnen gut, was ist schlecht und welches Signal geben sie für die Zukunft der Toyline?
News haben wir natürlich auch wieder dabei.
Ebenso wie die Fragen von euch Hörern.
Unsere Antworten dazu und mehr hört ihr jetzt in Ausgabe 131 des Hemänischen Quartetts mit Onkel Vogel aka Wiley,
Riel Miesner aka Manuel,
Matthias Chopper aka Merkur23
und Spiker Volkmar aka The Form.
Der gerade am Essen ist, wie ihr bestimmt hören könnt. Also dann viel Spaß.
Das semanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de.
Heute haben wir ein volles Programm, nicht allein wie in den PowerCon Exclusives, sondern in der letzten Folge hatte ich es schon mal erwähnt gehabt. Wir haben nicht alle Fragen von euch Hörern genommen gehabt, weil gar so viele gekommen sind. Auch heute habe ich nicht alle im Paket, weil doch immer wieder viele da sind. Aber wir nähern uns dem Ganzen, das wieder abgebaut zu haben. Wir haben heute, glaube ich, wenn ich jetzt grob umreiße, 6 Fragen, die auch teilweise recht umfangreich sind. Und da legen wir direkt mal los, denn es geht hier um He-Man and the Masters of the Universe, also Motu. Und da passt die erste Frage von unserem Wechselhost, dem Polygonus. Der fragt, wer von euch, also wir, sammelt welche Motu-Toyline? Vintage, Princess of Power, Commemorative, New Adventures, 2000X, Motu Classics, die Filmation Line und so weiter und so fort. Er fragt auch noch, ob wir Lose oder OVP sammeln und ob wir dabei auch Wert auf Varianten oder Erstauflagen legen. Und da würde ich mal sagen, ich fange direkt mal mit unserem heutigen Esser, dem Gordon, an, weil von dem weiß ich zumindest, dass er ausschließlich OVP sammelt.
Ja, das stimmt natürlich. Ihr ganzen Auspacker seid natürlich ekelhaft. So, und ansonsten sammle ich momentan, also von den aufgezählten, die er da genannt hat, sammle ich ja die Vintage Masters of the Universe, die Moto Classics und He-Man The New Adventures. Da bin ich eigentlich bei allem auf einem relativ guten Stand, glaube ich, so was die Figuren angeht. Fahrzeuge und sowas klammere ich ja eher aus. Nicht nur aus Platzgründen, sondern einfach, weil mir auch viele Fahrzeuge dann doch nicht so viel gegeben haben, muss ich einfach gestehen. Ich fand die Figuren einfach immer geiler. Die Charaktere waren für mich immer wichtiger. Und ja, bei He-Man New Adventures bin ich jetzt gerade dran, mir noch einen größeren Stamm aufzubauen. Da fehlt mir eigentlich noch das meiste. Bei Classics bin ich eigentlich, glaube ich, auf dem aktuellen Stand mit der neuen Super 7 Wave. Und bei Master of the Universe Vintage fehlen mir noch die beiden Laser Power Figuren und der Twistoid, also die teuersten im Endeffekt, original verpackt. Und dann bin ich damit soweit, was mich angeht, auch durch, weil die Meteorps, die geben mir persönlich jetzt nicht so viel. Ich weiß, du liebst die, Sepp, aber meine sind die nicht so ganz. Ja, Wert auf Varianten oder Erstauflagen. Ja, ich weiß, Polygonus hat da schon in einem der Threads irgendwie geschrieben, die ersten Masters und so weiter und so fort. Das habe ich eigentlich nicht so sehr. Also ich sammle eher auf US-Karte, weil das für mich so die Originalkarten sind, so wie sie eben erschienen sind. Wenn man da mal ein 8-Pack, also ich habe zum Beispiel ein 8-Pack Merman zu Hause, dazwischen hat, ist das schon okay, aber das muss ich nicht unbedingt. Auch deshalb, weil ich eigentlich die Figuren, wo hinten die Illustrationen auch drauf sind, sogar ein bisschen geiler finde, weil ich die Illustrationen hinten drauf einfach echt cool finde. Und ja, deswegen habe ich da jetzt auch nicht so das Problem mit, wenn da jetzt nicht die 8-Pack-Sachen oder sowas mit dabei sind. Und ich sehe es jetzt auch nicht für mich als so eine Wertanlage, wie einige, die, was weiß ich, keine Ahnung, Münzen sammeln oder sowas, ja, die sich das Gleiche dann auch irgendwie bei den Actionfiguren erhoffen. Ja, in 5 Jahren ist der denn das 5-fache wert und dann kannst du sie wieder veräußern und so. Nö, für mich hat das halt den Nostalgiefaktor und die bleiben dann auch bei mir. Also wenn ich mal Figuren habe, die doppelt sind oder die ich ersetzen kann durch neuere, bessere Varianten, wie auch immer, oder besser aussehende Items, dann mache ich das. Aber ansonsten sehe ich das nicht so sehr, dass ich da irgendwie was verkaufe, weil ich irgendwie denke, oh ja, jetzt hat der Faker-Erstauflage, den ich hier habe, irgendwie megamäßig an Wert zugelegt oder sowas.
Ich verstehe. Das ist aber dann immerhin ein Gebiet, das ich nachvollziehen könnte, weil es gibt ja gerade im deutschen Raum jetzt viele, die multilingualen Karten sammeln, weil die einfach hierzulande erschienen sind. Ich persönlich würde aber auch eher auf US gehen, wenn ich jetzt Vintage sammeln würde. Aber bevor ich jetzt von mir selber rede, wir haben ja noch mehr Leute hier. Manuel, wir wissen, du bist kein aktiver Sammler, aber du hast ja durchaus eine Sammlung an Sachen bei dir zu Hause. Erzähl mal.
Ja, das ist richtig. Also ich habe ja schon in den vergangenen Podcast-Folgen immer wieder mal so ein bisschen erwähnt gehabt, dass ich eigentlich nicht aktiv gesammelt habe. Das war natürlich nicht immer so, aber ich habe mit der aktiven Sammlerei aber jetzt nicht erst aufgehört, als ich mich jetzt vom Planet Eternia so ein bisschen zurückgezogen habe. Das war schon weitaus früher. Allerdings habe ich natürlich doch eine Sammlung zu Hause. Ich habe natürlich meine Vintage-Line nach wie vor noch zu Hause aus meiner Kindheit. Von daher ist da natürlich nichts ausgepackt, sondern ganz im Gegenteil. Und manchmal sogar recht deutlich bespielt. Aber wie bei den vielen anderen Sammlern hat da natürlich auch diese Sammlung für mich natürlich einen sehr hohen nostalgischen Wert. Aber im Anschluss daran habe ich auch 2000X gesammelt. Da habe ich auch relativ viele Figuren besessen. Die habe ich zwar dann im Laufe der Jahre wieder verkauft, aber da hatte ich doch schon einige Figuren gehabt. Ich habe dann auch mit anderen Toylines so ein bisschen geliebäugelt wie diesen Commemoratives, weil mir letztendlich die original verpackten Vintage-Figuren, um es mal so auszudrücken, immer schon sehr gefallen haben, aber um ehrlich zu sein, ich konnte sie mir letztendlich aber nie leisten, weil wenn dann doch, sagen wir, die meisten Figuren in einem Preissegment waren, wo ich sage, okay, das möchte ich jetzt eigentlich doch nicht ausgeben. Von daher waren die Commemoratives für mich an sich immer so eine Option, doch irgendwie in Anführungszeichen Vintage-Figuren originalverpackt zu haben. Aber wie gesagt, hat auch da irgendwie nie gereicht, weil ich wollte gerne dieses Legends of Eternia Set haben und das kriegt man halt doch nicht für 20 Euro. Und hat, wie gesagt, dann doch irgendwie auch dazu dann nicht gereicht. NA habe ich auch gesammelt, allerdings auch noch von meiner Kindheit her, deswegen auch ausgepackt. Und nach den 2000X-ern kam natürlich dann auch die Moto Classics. Und dort habe ich, ich muss sagen, das weiß ich gar nicht mehr so genau, das weißt du vielleicht sogar, Sebastian, bis welcher Wave ich mit dabei war. War es Wave 3, Wave 4? So in dem Dreh schätze ich mir. Also ich habe schon noch einen Schwung Figuren noch alle da, auch alle ausgepackt. Aber ich habe, wie gesagt, ich meine, es war Wave 3 irgendwo dann damit auch aufgehört. Ich wollte übrigens die 2000X-Serie, war so die erste Serie, wo ich eigentlich wie Gordon auch die OVP sammeln wollte. Und bin dann aber davon abgekommen, weil der He-Man damals in der Verpackung meines Erachtens so schlecht positioniert war, dass ich dachte, oh Gott, das kann ich mir nicht angucken. Und dann habe ich ihn halt doch ausgepackt und dann halt seine Beine mal ein bisschen gerade gemacht, dass er mal in einigermaßen gesunden Körperhaltung dann da hingestellt habe. Aber dann eine Figur ausgepackt und dachte, okay, dann kann ich die anderen nicht OVP lassen, habe dann auch den Rest dann ausgepackt. Und bei Moto Classics habe ich damit erst gar nicht erst angefangen und habe die direkt ausgepackt, weil ich einfach ich hatte es auch schon mal erwähnt, den grundsätzlichen Korpus der Actionfigur für Moto Classics einfach sensationell finde. Und mir macht es einfach riesen Spaß, an diesen ganzen Gelenken da rumzufummeln und immer in Pose zu bringen. Ich glaube, das machst du auch ganz gerne, Sebastian. Und von daher habe ich das, wie gesagt, dann auch nie irgendwie in Betracht gezogen, das Ganze dann OVP zu lassen. In Bezug auf Varianten und Erstauflagen, das war nie mein Thema. Also Erstauflagen kamen ja sowieso erst mit den modernen Toylines. Aber mit den Varianten, also wenn wir jetzt hier mal nicht nur von Figurenvarianten sprechen, sondern vielleicht auch von Verpackungsvarianten, war eigentlich nie so mein Ding. Ich muss zugeben, die US-Karte fand ich auch am schönsten, weil einfach dann dieses einfache Logo drauf haben bei den Vintage und nicht meistens dann dieses Doppellogo, dieses Multilingual-Logo. Aber da ich nie OVP gesammelt habe, war es für mich auch nicht wichtig. Ich habe jetzt nur im Nachgang, habe ich dann herausgefunden, da ich mir als Kind immer das Actionbild von den Verpackungen ausgeschnitten habe, die habe ich heute auch noch, habe ich festgestellt, dass ich damals sehr, sehr viele Yellow Border gekauft habe. Warum es die damals bei uns im Real gab, weiß ich nicht, wie das diese Mischung zustande kam, aber mein Yellow Border kann man ja relativ leicht erkennen. Ich habe viele damals gekauft. Hätte ich das damals gewusst, hätte ich es vielleicht doch OVP gelassen, aber wer weiß, schon als Kind, keine Ahnung. Ja, also wie gesagt, das ist mein aktueller Stand und ich habe nach wie vor, wie gesagt, auch von meinem Rückzug von Planeturnia nach wie vor noch alles. Also ich habe mit das, was ich besessen habe, zu meiner Sammlerzeit mit Moto Classics und meinen Vintage-Sachen heutzutage nichts hergegeben. Ich habe alles noch da.
Ja, Manuel hat es vorhin selber gesagt, er ist ein Fummler. Ich glaube, das trifft auf Matthias auch zu, im Sinne von Auspacken. Wenn ich mich noch dran erinnere, als ich mal bei dir war, da hast du ja schon einiges von deiner Sammlung gezeigt. Ich glaube, verpackte Sachen waren nicht dabei, oder?
Nee, ich habe eigentlich gar nichts mehr verpackt. Also ich hatte mal noch einen Snake Armor He-Man 2000X. Ich habe keine Ahnung, warum ich den ein zweites Mal verpackt gehabt habe. Also ich weiß es nicht, den habe ich letztens jetzt dann doch mal verkauft, weil der lag einfach in der Kiste rum. Und sonst, ich habe es auch beim Anti-Eternia He-Man von den Classics versucht, mir eine zweite verpackte hinzustellen, aber es ist einfach nicht mein Sammlungsstil. Also es ist irgendwie, das passt dann nicht und das brauche ich ja nicht. Und ja, deswegen, also ich sammle, ja klar, Moto Classics, lose. Was ich nicht sammle, ist Club Grayskull, also definitiv nicht vollständig. Also ich habe mir da bloß den Skeletor und den Clawful und den Hordak, weil das für mich so, also der Skeletor ist halt der Skeletor, der ist halt so ein besonderer Charakter, den will man dann schon haben. Aber die anderen so, weil die halt so extrem anders ausschauen als die Classics-Figur und dann für mich so dadurch eine Berechtigung haben, aber die anderen brauche ich nicht. Und die, ja, der ganze Vintage-Bereich, das habe ich nie in dem Sinn gesammelt. Also das habe ich ja damals, wo ich das erste Mal Gast war beim Quartett, da habe ich ja schon erzählt, ich habe auch den klassischen Flohmarktfehler gemacht und die damals für 50 Mark alle auf dem Flohmarkt verkauft. Oder Großteil. Und der Rest ist in einer kleinen Kiste. Das sind, glaube ich, noch vier Figuren, wo eigentlich die Beine nur noch am letzten Gummihaar dranhängen. Also das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die auch kaputt gingen. Und ja, da habe ich letztens sogar festgestellt, dass ich einen Greenbelt Merman gehabt habe als Kind, der natürlich von oben bis unten bespielt ist und abgewetzt und abgebrochene, also so an seiner Fellhose ist dann so Teileabbruch und so. Aber ja, fand ich ganz witzig, als ich das gesehen habe. Ja, aber das, also Vintage habe ich nie gesammelt und auch die Commemoratives, da war ich irgendwie zu spät. Also ich bin ja so, wo die 2000X'er angefangen haben, da bin ich erst so wieder zurückgekommen, so in das Moto, also so 2003, 2004. Und da habe ich mir dann bloß noch 3 Commemoratives, also ein Battle Armor, He-Man und Skeletor und ein Rapture, habe ich mir dann mal gekauft. Habe ich natürlich auch ausbackelt, ist klar. die stehen jetzt bei mir mit meinem Dragon Walker, den ich letztes Jahr auf der Grayscale Con ersteigert habe, in meinem kleinen, feinen Vintage Fach im Regal, und das gelangt mir vollkommen. Ja, was ich noch sammle, sind die Sideshow-Statuen. Da habe ich tatsächlich so eine Art, da lege ich Wert auf die Sideshow-Exclusive-Variante. Also das ziehe ich jetzt einfach durch, dass ich da jeweils die Exclusive-Variante dann bestelle. Also es sind ja Gott sei Dank nicht ganz so viele.
Die sind ja auch schon teuer genug.
Die sind teuer genug, und da kommen jetzt demnächst die Classic Evelyn. Also da ist schon angekündigt, Ende April wird die verschickt. Und ja, irgendwann im Juni, glaube ich, die She-Ra, und dann im August, oder ich denke eher September, dann der Orko. Und dann muss man eben mal schauen, ob das überhaupt weitergeht, weil da die, sage jetzt mal, die Informations, wie sagt man, der Rhythmus, dass da irgendwelche Informationen kommen, ist sehr, sehr langsam. Und ich glaube eher, dass das jetzt langsam ausläuft, das Thema.
Okay. Das ist also dann schon mal zumindest ein Sammelgebiet, das ich nicht teile, diese Statuen. Ich bin ja generell nicht so der Statuenfreund, wobei, fangen wir mal eher chronologisch an. Also Masters Vintage sammle ich auf jeden Fall oder habe gesammelt. Da fehlen mir von den Toys eigentlich nur noch ein Twistoid und Laser Power Himmel. Und ja, also wenn ich die Preise sehe, dann weiß ich auch, warum die mir fehlen, weil ich einfach nicht wirklich motiviert bin. Ich hatte beim Laser Light Skeletor allein nur das Glück, dass ich den noch gekriegt habe, als er damals bezahlbar war. Aber ansonsten fühle ich mich mit meiner Sammlung dort schon vollständig, seit ich die Meteorps vervollständigt habe. Da hat Gordon recht, die finde ich einfach irgendwie, ich weiß nicht, die geben mir was, aus nostalgischen Gründen. Und Princess of Power habe ich auch ein paar Sachen, aber davon nichts komplett und sammle da jetzt auch nicht aktiv. Das war eher Zufall, dass ich drauf gekommen bin. Da habe ich von dem Motu und Princess of Power Vintage Sachen die ein oder andere original verpackte Figur, aber ich bin hauptsächlich eben Auspacker. Und Varianten gibt es auch teilweise, aber da jage ich nicht so aktiv hinterher. Ich möchte zwar irgendwann mal einen Tang Lecher mit bemaltem Rücken oder einen Tubet mit rundem Rücken, aber das sind eher so Sachen, die vielleicht, wenn mich da wieder mal der Rappel jagt oder so, dann werde ich die mir holen. Ansonsten bin ich nicht so aktiv dahinter. New Adventures bin ich ja schon immer riesen Fan gewesen, auch schon zu der Zeit, wo alle anderen gesagt haben, das ist ja gar nicht He-Man. Komisch, das sahen die Leute heute auch noch oft. Egal, auf jeden Fall habe ich als Kind wenig New Adventures Toys gehabt, aber habe aber im Laufe der Zeit, als noch weniger Leute als jetzt sich dafür interessiert haben, meine Sammlung vervollständigt. Mir fehlt das ein oder andere Kleinteil oder hier oder da ist was kaputt gegangen. Am meisten habe ich mich vor ein paar Jahren geärgert, als der Kopf von meinem Battlebird abgebrochen ist, als was drauf fiel, in einer ganz blöden Situation. Aber grundlegend bin ich da toymäßig komplett, auch was diese selteneren Figuren der späten Waves betrifft. Da bin ich ganz froh drüber. Und da sammle ich jetzt auch keine Varianten und sammle auch nur ausgepackt, wobei ich nicht ausschließe, dass ich auch da mal irgendwann zum Beispiel mir einen verpackten Skeletor hole, weil ich den schon immer in der Verpackung cool fand. Commemoratives habe ich jetzt nur Battle Armor He-Man und Battle Cat und Triclops. Ich hatte auch mal Battle Armor Skeletor, den habe ich aber verkauft. Und ich habe die auch tatsächlich alle ausgepackt, weil ich einfach so ungeheuer neugierig drauf war. Ich bereue es auch nicht, dass ich die ausgepackt habe, weil die Figuren, abgesehen von He-Mans Gesicht, wirklich nicht schlecht sind. Aber damals war mir da auch schon, ähnlich wie bei Manuel, das preislich alles irgendwo dann zu viel, um da jetzt aktiv zu sammeln, weil eben auch 2000X angefangen hat. Und das habe ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, komplett außer die Exclusives, Snake-Tealer, Mossman und Faker, die habe ich nicht an. Die habe ich aber auch nicht so wirklich unbedingt gewollt und insofern bin ich da auch komplett. Hab da aber auch tatsächlich mir dann, als es damals im Toys R Us allmählich den Ausverkauf gab, von den späten Waves vor allem, dann einige Sachen original verpackt geholt. Die habe ich noch da, also von Figuren. Fahrzeugmäßig bin ich ohnehin auch immer selber mit dabei. Hab da variantenmäßig einen Chase Fisto in der Vitrine stehen. Der kam aber auch eher zufällig zu mir. Das weiß der Manuel, glaube ich, noch, dass wir den auf einem damaligen PE-Treffen irgendwo in der Verlosung hatten, den wir dann zufällig, also den ich dann zufällig auch noch selber gekriegt habe, glücklicherweise, beziehungsweise den hat, um es genau zu sagen, meine Frau dann gewonnen gehabt, die dort mitgespielt hat und ist dann hinterher gekommen, guck mal, was ich da hab, ja, ein Fisto und oh, der ist eine Variante und dann waren alle erstaunt.
Also das war das Fantreffen in Ingolstadt.
Ja, genau, das Fantreffen in Ingolstadt und keiner wusste, dass es ein Chase Fisto war,
bis ich den
dann begutachtet habe, nachdem der gewonnen war.
Ich kann mich noch erinnern, das war ja, glaube ich, eine Spende vom Herbert.
Ja, genau, vom Figurenimperium.
Dann haben wir aber natürlich mit ihm gesprochen und haben gesagt, du bist du sicher, dass du den spenden willst, weil das ist
ja, ein Chase-Finger. Genau.
Und er hat gesagt, ja, das passt schon. Und tatsächlich, dann hat deine Frau den dann gewonnen.
Ja, das war hinterher sogar. Das war hinterher sogar, nachdem sie den gewonnen hat, da sind wir hingegangen und haben gesagt, du schau mal hier, das ist eine Chase-Figur und so. Da. Ja, ne, passt schon. Also war super von Herbert. Und das ist halt so ein typisches Ding dafür, wie sich das bei mir mit Varianten durchzieht. Ich habe Varianten, aber die sind fast alle mehr oder minder durch Zufall zu mir gekommen. Oder es ist halt irgendwas, wo ein Detail mehr bemalt war, deswegen wollte ich die Figur haben. Ja, nach 2000X kamen ja dann auch nach den Toys die Stactions, die habe ich dann auch gesammelt. Ich glaube, außer dem ersten Exclusive Rando habe ich da auch alle komplett. Habe da auch die Mikrobüsten geholt, wobei ich die jetzt gerade wieder verkaufen will, weil die mir nicht wirklich viel geben. Mit Büsten und Statuen war ich eh generell schon noch nie so begeistert, weil ich halt das gerne habe, dass ich die Sachen individuell irgendwo bei mir aufstelle. Und deswegen habe ich solche Sachen eher ausgelassen und bin dann natürlich auf Moto Classics gegangen. Bin da auch nicht ganz komplett, aber ziemlich komplett. Und abgesehen davon werden halt immer wieder so sporadische Sachen geholt, wie jetzt mal hier oder da eine Vinylfigur von The Loyal Subjects oder meine Reaction-Figur oder sowas, was mir halt da gerade gefällt. Und ja, also im Grunde bei Masters gibt es kaum einen Bereich, wo ich nicht irgendwo ein gewisses Grundinteresse zumindest habe, so dass ich ein oder zwei Artikel davon habe. Und damit lasse ich es mal gut sein, denn meine Bereiche erweitern sich ähnlich wie bei Gordon auch noch auf Nicht-Moto-Toylines. Aber das hatte der Polygonus ja auch nicht gefragt. Und deswegen kommen wir sofort zur zweiten Frage heute. Die kommt von CJM High. Mal was ganz anderes. Der meinte, könnt ihr mal etwas erzählen zu dem super seltenen, durchsichtigen King Grayskull, der zu Beginn der Classics mal erwähnt wurde, und auch etwas von der durchsichtigen Shiwa. Da möchte ich nur direkt sagen, durchsichtige Shiva gab es nicht. Wir haben mit dem CJN High lustigerweise, nachdem er die Frage gestellt hat, beim PE-Dinner geredet. Er meinte, diese Shiva, die es mal auf einer Convention verchromt gab. Und der durchsichtige King Grayskull ist natürlich der allererste Spirit of Grayskull, der ganz zu Beginn der Toyline mal zu sehen war. Ja, Gordon, weißt du noch was darüber oder soll ich an jemand anderen geben?
Ich meine, war das nicht so, dass es da nur eine ganz geringe Auflage von diesem Spirit of Grayskull gab und der dann auch irgendwie nur an Mitarbeiter weitergegeben wurde?
Mhm, also genau.
Ich weiß noch, dass ich irgendwie mal Interesse an dem hatte, aber als mir dann irgendwie klar wurde, ja okay, das ist im Endeffekt so eine Art Prototyp, den man einfach mal so in den Masks oder in den Anakin Skywalker Spirit Farben abgegossen hat und der ist dann auch nur so und so weitergegangen, gibt ja scheinbar nicht mal eine Verpackung dazu. Da war es dann auch schon wieder so, ja, kann man mal machen, aber kann man auch mal lassen.
Ja, richtig. Es gab tatsächlich eine Figur, die irgendwo in Umlauf gekommen ist damals, weil die anlässlich einer Charity-Aktion versteigert wurde. Und ansonsten, ich glaube, eine Figur wurde noch verlost. Das waren die einzigen beiden, die irgendwo so im Fandom sozusagen im Umlauf waren. Und die restlichen Figuren, was irgendwie, glaube ich, laut Scott Knightley irgendwie so ein knappes Dutzend war, die gingen an die damals an den Classics beteiligten Mitarbeiter von Mattel.
Das heißt, die Figur gab es niemals, auch nicht, sag ich mal, in kurzen Abständen auf Medi-Collector?
Also es gab ja später einen Spirit of Grayskull zu kaufen. Aber das war halt dann eine andere Version, der ist auch nicht transparent blau, sondern transparent grün und hat auch noch Bemalungsdetails dazu gekriegt, weil eben Leute jahrelang immer gesagt haben, ja, der Spirit of Grayskull, der ist so cool und eigentlich, weil ihr den irgendwie gezeigt habt, habe ich eine Lücke in meiner Sammlung und deswegen müsst ihr den bringen. Irgendwann wurde das halt dann tatsächlich gemacht, dass er dann halt so rausgekommen ist, dass er halt aber immer noch Unterschiede zu diesem, wie Gordon richtig sagt, eigentlich Prototyp-Test-Shot hatte, der gar nicht offiziell zu Toyline gehört. Ja, also ich weiß es, ich möchte es aber jetzt nicht irgendwie vorwegnehmen, wenn andere das noch besser erklären könnte, was es mit der verchromten She-Ra auf sich hatte. Weiß das einer von euch noch?
Keine Ahnung.
Nö. Okay, dann muss ich es doch selber sagen. Verdammt, jetzt wollte ich gerade eine Pause zum Trinken machen. Die verchromte She-Ra gab es auf einer San Diego Comic-Con. Ich weiß gar nicht mehr, welches, ob es 2012 oder 2013 war. Ich glaube, so in einem Dreh war das. Und ja, das war eigentlich auch wieder nur so eine Aktion. Die Figur gab es eben auch nicht zu kaufen, sondern die wurde dort, wenn ich mich recht entsinne, auch irgendwie verlost oder sowas. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Lustigerweise beim PE-Dinner, glaube ich, wusste ich es noch genauer, aber jetzt ist es mir auch nicht mehr so hundertprozentig geläufig, was mit diesen Exemplaren passiert ist, aber es war auf jeden Fall im Grunde eine normale Shiva-Figur oder sogar Testshot nur und die Figuren waren dann einfach mit Chrom übergossen. Sahen recht schick aus, gab es jetzt aber auch da nicht zum Kauf.
Aha.
Ja, so ist es. Ich gucke jetzt gerade selber noch in meinem internen Archiv nach, denn ich habe da einen kleinen Ordner zu der Chrom-Schema, bevor ich jetzt irgendein wichtiges Detail vergessen habe. Ja, that's life, liebe Hörer. Aber während ich das mal laufen lasse und noch mal ein bisschen nachschaue, würde ich sofort mit der nächsten Frage weitergehen. Die kommt von Benedikt van Bömmel über Facebook. Der meint, fändet ihr es für zukünftige Comics etc. gut, wenn auch mehr mit neutralen bzw. die Seiten wechselnden Charakteren gearbeitet würde? Also im Grunde sowas wie Zodek, der ja auch entweder neutral war oder mal für die Guten oder mal für die Bösen gearbeitet hat. Ja, Matthias. Oh.
Also ganz ehrlich, bin ich da irgendwie, da bin ich auch neutral sozusagen. also ich habe da jetzt keine Präferenz. Also grundsätzlich fände ich es gut, wenn einfach neue Comics kämen, wenn wir die alten eigentlich größtenteils, also die alten neuen DC-Comics jetzt mittlerweile eigentlich schon größtenteils gut gefallen haben und Masters of the Universe dadurch ja auch irgendwie von der Schiene auch am Leben gehalten wird und ja, wenn dann da so mehrschichtige Charaktere dabei sind, die, wenn sie die Seite wechseln, ja, da ist ja auch immer ein bisschen dabei, dass sie irgendwie die Fraktionen vielleicht aus Eigeninteresse gegeneinander ausspielen oder eben ganz andere darüber liegende Interessen vertreten, ja, kann schon sein, auch wenn das dann vielleicht wieder ein bisschen dann wird's wieder zu episch, ja, weil wieder irgendwas Großes passiert und eigentlich haben wir ja schon öfters gesagt, oder ich auch, dass es keine großen epischen Handlungsbögen jetzt eigentlich braucht, einfach mal so, ja, Abenteuer der Woche oder Skeletors Plan der Woche, reicht auch erstmal, ja, also das muss nicht immer das große epische, Universalschlachten Getümmel sei.
Ja, Gordon, würdest du Geldor in der Rolle gerne sehen oder wie stehst du dazu?
Geldor ist ja sowieso bei jedem Zweifler haben, also das steht auch in Frage. Der braucht keine Seite, der ist die Seite. Also, das ist halt das eine. Das andere ist, ja, also wenn würdet ihr mehr mit neutralen bzw. seitenwechselnden Charakteren arbeiten, also würden wir das gerne sehen. Ganz ehrlich, nur wenn es wirklich der Story hilft. Also nicht, ich habe auf sowas keinen Bock, wenn es immer nur darum geht, irgendwie einen besonderen Schockmoment zu kreieren oder sowas, ne? Für einen Comic lang oder zwei und dann geht's wieder in die andere Richtung und sowas. Also das muss dann schon ordentlich verpackt sein. Ich denke, da ist es mir wichtiger, dass die Story in Ordnung ist und die Sachen gut abgebildet sind. Ansonsten sehe ich da nicht so viel drin, da irgendwie ein Snake Man at Arms zu haben oder ein Snake Meganek oder diesen ganzen Kram. So, wenn das ordentlich verpackt ist in der Storyline und sowas, dann ist das in Ordnung. Aber wenn das eher so, ja, oh, der ist jetzt mal da und man kann ihn überhaupt nicht einschätzen und bla, dann frage ich mich langsam, ja, gerade auch bei den eher erwachsenen, angehauchten Comics, warum sie den nicht einfach kalt machen, ja? Also, das sind dann, das ist für mich halt immer so eine Sache, dass es natürlich auch Charaktere geben könnte, die einfach neutral sind und sagen, jo, ich will mit gar keinem von euch Spinner was zu tun haben. Das ist immer mal ganz interessant, ne? Da könnte man theoretisch dann auch mal die politische Seite vom Masters aufrollen mit den ganzen Königshäusern oder sowas, ne? Die dann einfach, was weiß ich, keine Ahnung, wo ein Randor oder ein He-Man oder so dahin geht und sagt, Mensch, hier, wir führen hier einen Krieg gegen die Horde-Invasoren und die sagen, nö, wir beugen uns dem, der den Krieg gewinnt oder so. Das wäre natürlich schon ganz witzig, aber ich weiß nicht, ob das so viel Story hergibt. Müsste man dann sehen. Ich sehe es ähnlich so wie du, Matthias. Ich glaube auch, dass man nicht immer die mega epische Story braucht. Es muss nicht jedes Mal irgendwie so sein, oh mein Gott, Horde Prime hat wieder 25 Universen unterjocht und jetzt will er auch unseres. Nein, wir stellen uns dagegen. andererseits ist es natürlich so ein bisschen problematisch mit den wöchentlichen Abenteuern, weil dafür natürlich der Markt momentan einfach viel zu klein ist. Und um wöchentliche Abenteuer zu bringen, müsste man wahrscheinlich einfach eine viel härtere oder bessere Grundlage haben. Und das hat Masters halt vom Standing her im Moment nicht. Und weiß auch nicht, ob sie das jedenfalls wieder haben würden. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Aber andererseits stimme ich dir schon zu. Ich würde natürlich auch manchmal lieber solche Stories sehen, die dann auch irgendwie was für sich haben und nicht automatisch wieder der nächste Second Ultimate Battleground sind. Also,
das wäre dann der Third Ultimate Battleground.
Ja, der Fourth. Wir überspringen gleich einen, weil es noch viel wichtiger ist. So, und genau, also das ist für mich auch so. Aber wie gesagt, also was so seitenwechselnde Charaktere oder sowas, nur wenn es wirklich sinnvoll ist für die Storyline, gut integriert und so weiter und so fort. Aber einfach nur um so, oh ja, jetzt lasse ich mal Trap Shorts in den guten Turn, weil damit rechnet keiner. Das ist halt Mist.
Ich kann das gut verstehen. Ich persönlich fand Sodik schon immer faszinierend, vielleicht auch, weil die Figur bei meinem Cousin immer auf dem Regal stand, als ich ein Kind war, bis er sie mir tatsächlich geschenkt hat und Sodik irgendwie nie bei uns im Laden zu finden war zu der Zeit. In den Hörspielen fand ich ihn ja auch ganz gut. Ich glaube aber, dass mit dem Charakter insgesamt recht wenig angestellt wurde, hatte schon irgendwo seinen Grund dadurch, dass er halt neutral war. Und dieses Konzept halt irgendwo eine gewisse Art von Endlichkeit, zumindest bei dem Medium damals hatte. Im Zeichentrick war er ja auch schon eher auf Seiten der Guten. Und insofern, glaube ich, wird es so oder so nie ganz leicht sein. Wenn man jetzt Comics für Erwachsene macht mit großen Zyklen und sowas, dann kann sowas natürlich funktionieren, indem man sagt, die Charaktere sind halt nicht nur gut oder nur böse, sondern eher ambivalent. Ich habe zum Beispiel neulich Shape of Water geguckt und war dann da ganz fasziniert, dass natürlich es da so gute und böse Rollen in dem Sinne gab, aber das immer wieder aufgebrochen wurde, das gezeigt wurde, niemand ist irgendwo ganz böse oder ganz gut, sondern jeder hat einfach seinen Standpunkt. Sowas kann man sich natürlich dann auch vorstellen, was auch bei den 2000X-Comics zum Teil schon ein bisschen versucht wurde anzuklingen, wie dass Triclops halt nicht nur einfach irgendein erfinderischer Drecksack im Dienst Skeletors war, sondern dass der halt schon auch irgendwo in den Comics zumindest gewisse eigene Ideen hegte. Das kommt tatsächlich auf den Schreiberling einfach drauf an. Ich bin grundlegend dafür offen, bin aber misstrauisch, ob des Mediums Comic, inwieweit man das dort etablieren kann. Ich möchte halt auf keinen Fall irgendwo dieses typische Ding haben, so à la Terror von den Teen Titans, irgendwo jemand rennt irgendwo bei den Masters mit und auf einmal mitten im Kampf gegen die Schlangenmenschen turnt der Charakter und sagt, haha, ich war die ganze Zeit der Verbündete von King Hiss und zieht sich dann die Haut runter und ist ein Schlangenmensch darunter. Sowas fände ich irgendwo nicht so gut. Müssen wir einfach sehen, wie das ist. Manuel, was meinst du zu sowas? Würdest du dir Comics oder meinetwegen auch eine neue Serie oder sowas auf die Weise eingehen lassen mit neutralen Charakteren oder Seitenwechseln?
Also ich fand die Darstellung von Zodak beispielsweise in den Europa-Hörspielen immer ziemlich cool. Mir hat das immer sehr gut gefallen, vor allem in den ersten Hörspielen, dass man ja an sich erstmal nie so genau wusste, auf welcher Seite steht Zodak eigentlich. Da war immer tatsächlich immer, fand ich, so als wir auch mal wahrgenommen, der Neutrale, der mal so agiert hat und mal so agiert hat, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das könnte ich mir auch für andere Serien, sei es jetzt in Comics oder auch andere Medien, auch nach wie vor noch gut vorstellen. Ein bisschen schwieriger finde ich jetzt die Vorstellung jetzt, ich glaube, du hattest gesagt gehabt, Gordon, solche Charaktere wie Snake, Man at Arms oder was weiß ich, was es da noch alles gab, das brauche ich jetzt persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Also das ist nicht so mein Ding, aber wenn es um solche Charaktere geht wie Zodak, wobei ich ehrlich gesagt glaube, es gibt ja eigentlich nur diesen einen wirklich klassischen Charakter, der eigentlich neutral ist, oder? Das kann ich mir nach wie vor gut vorstellen, weil er so als kosmischer Magier dargestellt worden ist, welches Ziel er auch immer da verfolgt. Und ich brauchte auch gar nicht so einen riesen Background im Hintergrund. Mir hat das, wie ich es in den 80er Jahren wahrgenommen habe, vollkommen gereicht. Zodak oder Zodak, wie man auch aussprechen mag, war einfach der kosmische Magier, der einfach auf seinen eigenen Geheiß hin oder meinetwegen auch mit einem Befehl, ist auch wurscht, agiert hat und mal so die Seite dann gewählt hat. Das fand ich damals gut, das fände ich heute noch cool, aber dass man jetzt, sag ich mal, die so klassische Charaktere wie Triklops, Triklops oder Ramman oder sonst irgendwen, dass die Seiten wechseln, das finde ich jetzt dämlich. Also damit könnte ich mich jetzt nicht anfreunden. Aber Zodak ist und war für mich schon immer so ein Neutraler und den würde ich auch gerne weiterhin so sehen.
Also insofern, wir sind grundlegend für die Sachen offen und lassen uns mal überraschen, ob in Zukunft was kommt, was genau auf sowas zutreffen würde. Bevor ich zur nächsten Frage komme, möchte ich nur noch mal zurückgreifen auf das Thema der verkrummten Shiwa. Da habe ich tatsächlich noch eine kleine Info gefunden. Also wie ich vorhin schon gemeint hatte, die wurde tatsächlich auf der San Diego Comic-Con verlost. Und es war genau genommen auf der San Diego Comic-Con 2010, wenn meine Daten hier stimmen. Und es gab 3 Shiwas. Und es waren tatsächlich dann auch keine Figuren, sondern wie ich gemeint hatte, die waren irgendwie so verchromt, dass sie auch unbeweglich waren. Und die wurden dann irgendwie auf dem Matty-Palooza-Panel oder so verlost. Das nur mal dazu. Und ansonsten kommen wir jetzt zum Albert Pressler. Der fragt, wisst ihr, wer die Rechte an der ersten Select VHS-Synchro besitzt? Also die, wo Sascha Heen den He-Man gesprochen hat und so. Er fände es persönlich nämlich sehr cool, wenn die mal auf DVD veröffentlicht würde, auch wenn das sehr unwahrscheinlich ist. Dazu kann ich sagen, ich fände das auch sehr cool und ich habe keine Ahnung, wo die Rechte liegen. Weiß es jemand von euch?
Waren die VHS nicht damals von der Firma Ocean veröffentlicht worden? Sind das auch die Rechteinhaber dann gewesen?
Ich weiß es nicht, weil das ja auch so eine Lizenzsache ist. Ob die jetzt wirklich die Rechte dann an der Synchronisation haben, das ist eben die Frage.
Keine Ahnung.
Also ich finde es interessant, dass es in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren nie zu irgendeiner Veröffentlichung kam. Also stellt sich jetzt wirklich die Frage, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze ohne Rechte ist, also irgendeiner muss sie haben, weil ich glaube, dass sicherlich schon ein oder andere probiert hat, das zu veröffentlichen, sei es jetzt mal, wenn wir mal ganz weit zurückgehen, so Firmen wie Nixbu oder KSM oder sonst irgendwie sowas. Von daher glaube ich, muss irgendeiner die Rechte haben, weil letztendlich, sage ich mal, von Sachen wie die Tele5-Synchro etc., da hat's ja geklappt. Da hat man die Lizenz ja letztendlich auch bekommen, aber man hat, also so kam es mir zumindest vor, nie wirklich jetzt herausgehört oder hat nie in Erfahrung gebracht, dass die Rechte jetzt bei, keine Ahnung, Synchronstudio A, B, C liegen oder bei der Firma liegen oder bei der Firma liegen, oder?
Oh, soweit ich weiß auch nicht. Also ich habe keinerlei Infos. Vielleicht wäre das auch eine Frage, die eben der Polygonus beantworten könnte. Der hat sich ja mal mit den VHS-Sachen etwas näher auseinandergesetzt. Also wenn er was davon weiß, dann wird er uns bestimmt da nochmal eine Antwort drauf geben. Wir können in einer der nächsten Folgen, wo er bestimmt auch wieder selber dabei ist, nochmal drauf eingehen. Aber ja, im Moment sind wir vier leider ratlos.
Also im He-Man.de-Forum, da hat mal einer geschrieben, dass auf den Kassetten selber drauf stand, als Kontaktadresse oder was, MZ-Tonträger aus Herzogenrath. Aber ich habe dann die Firma gegoogelt und da kommt man dann immer nur auf den Forenbeitrag. Also, weil vielleicht gibt's einfach die Firma nimmer und die Aufnahmen sind weg. Wurden weggeschmissen oder so. Denkt ja keiner dran, so, ah ja, da haben wir ja diese legendären Aufnahmen von Sascha Heen zu dem He-Man-Cartoon, die müssen wir archivieren. Also
vielleicht hat da Sascha Hehn daheim so ein Privatarchiv, wo alles abliegt.
Gleich neben Schulmädchen-Report.
Also dann irgendwo, ah, oh, verdammt, irgendwo war das doch, ich weiß nicht mehr. Oh, ich weiß, Schwarzwaldklinik, Staffel 3, da habe ich mal eine Lehrhülle.
Ja, das guckt er immer dann, wenn er sich privat einmal mit Peter Bond trifft. Also ich denke, dass die Select-Videos und so, ich glaube, die sind tatsächlich gar nicht übernommen worden von gar keiner anderen Firma. Die gibt's einfach nicht mehr und damit wären theoretisch so gesehen die Tonspuren wären so gesehen Public Domain. Aber das ist jetzt halt wieder die Frage, ne? Es ginge dabei dann tatsächlich nur um die Tonspuren und eben nicht um die Serie per se. Denn da haben wir ja momentan Rechte und Lizenzträger, deswegen werden ja DVDs und Blu-Rays verkauft. So, und dann wäre halt so gesehen eigentlich nur die Tonspur als das alleinige, wäre dann Public Domain. Das heißt, die dürfte jetzt jeder frei nutzen.
Hätte es dann aber nicht schon längst jeder irgendjemand getan?
Ist die Frage, ob die jetzt die bisherigen Leute, also ich glaube nix, Bu, die hätten sowieso nie irgendwo so weit gedacht in der Hinsicht, glaube ich jetzt einfach mal. Und KSM, ich glaube, denen war das einfach nur wurscht. Hauptsache, sie hatten eine vollständige Synchro und alle Folgen da, um das rauszubringen. Da müsste sich tatsächlich mal jemand dahinter klemmen, dem persönlich sehr viel daran gelegen ist und der glaubt, ja, wenn ich das mit der Synchro jetzt auch anbiete, dann wird sich diese DVD-Box bestimmt gut verkaufen.
Ja, und genau das ist es nämlich. Und dafür ist dann wahrscheinlich auch wieder der Markt zu klein. Du müsstest dann ja auch die Tonspuren irgendwo herbekommen. Und wie ihr ja gerade schon richtig gesagt habt, die Dinger sind dann wahrscheinlich irgendwann mal verschütt gegangen, weil irgendjemand, ne, hat das Ding abgerissen oder sonst irgendwas und alle interessierte das nicht mehr. Und dann sind diese ganzen Tonspuren weg. Das heißt also, man müsste die Tonspuren allesamt von den VHS extrahieren, so wie sie es zum Beispiel gerade bei der Twilight Zone Serie aus den 80er Jahren gemacht haben für die DVDs. Da haben sie ja tatsächlich wirklich nur die Tonspuren genommen, die Leute immer noch von ihren alten RTL-VHS-Tapes hatten und die konnten dann wirklich ihre eigenen Tapes da einschicken. Ne? Also das muss man sich auch mal, ja, das muss man sich mal reintun, ne? Weil sie die deutschen anderen Synchro Spuren einfach nicht mehr hatten. Deswegen variieren auch teilweise die variierte halt die Tonqualität auch teilweise. Manchmal ist die richtig gut und manchmal ist sie halt recht leise und auch relativ schwach. So, und genau sowas kann ich mir eben dabei auch vorstellen. Und guck mal, wenn du denn da irgendwie sitzt und du hast eine Firma von Nixbu und der sitzt dann da und sagt sich, jo, wir haben hier die ganze Serie und die haben wir aus dem Portfolio von irgendeinem Sender bekommen, so, und die hatten das alles da drauf, die waschen wir jetzt einmal und machen die fertig. Dann sitzt er doch nicht da und sagt sich, oh, ich trage jetzt mal die 5 anderen VHS, die ich damals mal im Edeka gesehen habe, zusammen und dann extrahiere ich dann noch die Tonspur, um das dann noch extra draufzupacken, weil dann 3 Nerds, die einen Podcast machen, sagen, ja, dann kaufe ich die.
Ja. Aber vielleicht wäre sowas ja, also natürlich muss da einer persönlich irgendwo starkes Interesse an sowas haben, aber vielleicht wäre die Person ja damit so eine Art Kickstarter-Aktion irgendwo besser bedient.
Ja, aber das ist ja auch
ein Problem. Aufwand. Wäre dann ja richtig. Und zum anderen ist es ja dann, es funktioniert ja dann auch wieder nicht unter Kickstarter, weil man da, du musst ja dann die Lizenzen für die Sachen haben. Also es kann dann wirklich nur, hat Nixbu jetzt die Lizenzen der Serie? Sind die das?
Bei KSM, nee, oder? Zuletzt war es zumindest KSM. Und wenn bei KSM jetzt jemand irgendwo sagen würde, ihm läge dran, könnte man ja überlegen, wenn KSM die Lizenz weiterhin hat und dann irgendwo sagt, ach, so eine Box wäre nicht schlecht, ob man dann irgendwie sowas macht.
Das genau. So, und das wäre halt genau der Punkt. Und da wäre eben die Frage, sitzt da überhaupt irgendjemand bei KSM und sagt sich, ja, okay, das mache ich. Da habe ich irgendwie Bock drauf und keine Ahnung. Oder sagen die sich, nee, wir haben auch noch andere Sachen irgendwie im Angebot und nicht nur Masters of the Universe, das ist mir viel zu viel Aufwand. Und die anderen Leute, die sich dann vielleicht tatsächlich dafür interessieren und sagen, jo, mir liegt was da dran, ich würde das machen mit Kickstarter und so weiter und so fort, die haben halt die Rechte an der Serie nicht. Die könnten dann eben nur die Tonspur irgendwie veröffentlichen und könnten dann halt anbieten. Hier, die Tonspur kannst du dann hören, wenn du deine DVD reinmachst, dann machst du die Kopfhörer auf und hörst die Tonspur dazu. Und das ist natürlich Käsekram. Ne? Da sagen sie dann auch alle, nee, dann kann ich mir auch gleich genauso gut die VHS-Kassette kaufen oder sonst irgendwie was und mir die nochmal digitalisieren auf dem Rechner oder irgendein Kram. So, also das ist halt genau der Punkt. Denke ich, ist im Endeffekt liegt darin eher der Knackpunkt, als daran zu gucken, wo liegen jetzt eigentlich die Rechte, sondern es liegt wahrscheinlich eher darin, dass die Tonspuren nicht mehr da sind und man die jetzt extrahieren müsste von den alten VHS-Videokassetten und dazu hat schlichtweg keiner Bock.
Krasse Sache. Also sieht im Moment eher schlecht dafür aus, aber vielleicht finden wir in der Zwischenzeit noch mal was raus, bis zu einer der nächsten Folgen. Gehen wir in der Zwischenzeit mal hier weiter mit unserer für heute vorletzten Frage vom User Doppelkopf, der meint, früher kaufte man ein Produkt und fertig. Kümmerte uns doch nicht, wer hinter den Kulissen war. Heute aber sind wir, also wir Sammler, per Du mit dem guten Scott, dem damaligen Moto Classics Brand Manager oder Brian Flynn von Super 7, könnte sich doch mal eben per Skype bei einem melden, um eine Frage zu beantworten. Der namenlose Manager wird somit zum Kumpel. Wenn was schief geht, wird's persönlich. Ja, das ist so, was er halt wahrnimmt und er fragt uns jetzt, ob wir diese Entwicklung eher positiv oder negativ sehen, was das per Du zwischen Kunde und Anbieter angeht.
Hallo Scott, ich habe hier eine Frage von einem User und der fragt dich, ob du das eigentlich ganz gut findest, wenn du mit uns die ganze Zeit in Kontakt stehst. Ist das eher eine positive oder eine negative Entwicklung für dich? Was? Nee, da bist du doch gar nicht mehr, was? Ach so, okay. Ach, da hast du jetzt keine Zeit für. Du musst neues. Ja, okay. Ja, also Scott sagt, er hat da keine Zeit für.
Gut, nächste Frage.
Nee, so leicht geht es nicht. Gordon, wie siehst du das?
Ja, also ich meine, ich kann es natürlich schon verstehen. Also Doppelkopf hat natürlich nicht ganz Unrecht. Klar ist es dann so, einige Leute. Ich glaube, das wäre auch früher so gewesen, ne? Ganz ehrlich. Wenn man früher die Möglichkeit gehabt hätte, es sind auch früher Leute angeschrieben worden und so. Das ging halt nur per Brief und Briefe kannst du halt schnell wegschmeißen. Die fliegen dann halt irgendwo in den Mülleimer oder so und den Leuten wirklich irgendwie in Anführungsstrichen aufzulauern, da ging es dann schnell mal mit der Polizei einher. Heutzutage hat man aber nun mal eben ein Multimedia-Universum und man hat nun mal die Möglichkeit, irgendwie überall auf Social-Plattformen zu sein. Und wenn sich dann auch noch Leute wie ein Scott Knightley oder so dann in die Öffentlichkeit stellen, vielleicht einerseits aus Eigenantrieb und andererseits, weil Firmen das heutzutage auch sinnvoll finden, wenn ihre Firma so nach außen vertreten wird, ja, dann muss man eben auch damit rechnen und sich auch gefallen lassen, dass man dann vielleicht auch die Person der Kritik wird oder sowas. Ja, ich will gar nicht wissen, wie oft Marcel Davis der Mittelfinger gezeigt wurde, wenn bei 1&1 was schief ging. Also von daher, das ist dann eben so und damit muss man halt klarkommen. Aber natürlich hast du schon recht, dass natürlich einige Leute sich dann auch irgendwie dazu berufen fühlen, diese Leute dann sofort ins im Gebet zu nehmen und der Meinung sind, ja, wieso, also wenn ich dem eine Frage stelle, dann kann er die ja wohl auch mal beantworten und bla bla bla, okay, da ist dann halt die Frage, würdest du also das wäre dann immer die Frage, die ich dem User stellen würde, würdest du jede Frage von jedem x-beliebigen Vollpfosten, der dich irgendwo auf Facebook anschreibt, beantworten? Vermutlich nicht. Und so geht's den Leuten halt als Managern auch. Natürlich kann man dann sagen, ja, wieso, ich bezahle ja auch Geld für den ganzen Kram und so weiter und so fort. Ja, aber du wirst ja nicht dazu gezwungen. Es steht ja keiner hinter dir und sagt, los, kauf jetzt Motu, du musst das machen. Okay, ich meine bei Sepp natürlich schon, ganz klar, aber sonst bei allen anderen ja nicht.
Ja, gut gesagt. Da möchte ich auch kurz noch zu einkrätschen. Also gerade dieses Thema irgendwo der Fannähe beziehungsweise der Kundennähe, da sind gerade wie He-Man Fest natürlich durch Scott Knightley ein bisschen verwöhnt worden. Auch Gordon hat es gerade angeschnitten, das war auch natürlich immer ein zweischneidiges Schwert. Und die Leute haben sich auf jeden Fall dran gewöhnt irgendwo, dass sie eigentlich so gut wie jederzeit irgendwo eine Antwort zu erwarten haben und haben da auch irgendwie so, wie nennt sich das, Sense of Entitlement, also irgendwo, sie glauben auch, dass sie das Recht dazu haben und ich glaube, es ist heutzutage schon irgendwo so, dass sich das deutlich gewandelt hat, dass es nicht mehr so Kunde friss oder stirb läuft, sondern dass man halt noch mehr irgendwo aktiv im sozialen Bereich um die Kunden irgendwo buhlen muss. Aber es hat schon teilweise Auswüchse, wo ich dann sage, ja, man muss halt auch irgendwo die Kirche im Dorf lassen und die Leute machen halt auch ihren Job und es gibt Dinge, wo jemand Fehler macht und was erwartet ihr dann irgendwo, dass die Person dann, wenn ihr sie jetzt konfrontiert, irgendwo zu Kreuche und zu Kreuze kriecht und sagt, oh, bitte, 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 kauf trotzdem weiter meine Sachen, ich hab's gar nicht böse gemeint, ich schenke dir auch einen zweiten Triclops, nachdem bei deinem der Visor sich nicht dreht oder sowas. Das sind dann auch teilweise vollkommen unrealistische Vorstellungen, finde ich. Da muss man halt irgendwo ein bisschen gesunden Menschenverstand noch bewahren. Und ehrlich gesagt, ich beneide die Leute in den Unternehmen selber auch nicht. Es ist nicht umsonst, dass große Unternehmen ganze PR-Abteilungen haben, wo früher nur irgendwo die Inge von der Kasse irgendwo was durch den Lautsprecher gerufen hat, gibt es jetzt Leute, die die sozialen Medien richtig betreuen. Und das habe ich auch schon auf PE selber erlebt, dass es halt sehr schnell geht, wenn irgendwo ein Name steht, dann nehmen die Leute das irgendwo nach ein oder zwei Wochen, besonders wenn man irgendwo eine E-Mail oder so dann beantwortet hat, so war, naja, die Person, der Brandmanager oder in dem Fall was, der PE-Betreiber oder so, ist jetzt mein bester Kumpel und ich habe jetzt irgendwo das Recht darauf, von dieser Person die und die Dinge als persönlicher Freund zu erwarten, während am anderen Ende dann einer steht und sich wundert, wieso man jetzt irgendwo 30% Rabatt auf Figuren geben soll oder sowas. Gibt es halt leider Gottes alles und das ist kein leichtes Brot und ich glaube schon, dass es auf der einen Seite unbedingt nötig ist, dass man Kontakt zu Kunden hat, aber auf der anderen Seite gesunder Abstand ist nicht verkehrt, beiderseits. Ja. Oder Manuel?
Ich sehe das ganz genauso, also gerade in Bezug auf die Betreuung von Social Media. Das klingt alles so einfach, so ein Facebook-Post hier machen, irgendwas über Twitter teilen dort, aber ich will nicht sagen, da ist eine Wissenschaft hinter, aber man muss das schon aktiv betreiben, um damit man auch im Zuge dessen dann auch ein gewünschtes Ergebnis dann einfach erzielen kann. Ich glaube, dass einfach heutzutage wirklich sich natürlich gewisse Dinge einfach grundlegend geändert haben. Also erstens mal, wir waren damals natürlich Kinder, das hat uns damals einfach überhaupt nicht gejuckt, wer was, wo, wie gemacht hat. Aber wenn wir jetzt einfach mal annehmen, dass es auch schon in den 80er Jahren erwachsene Sammler gab, die sich jetzt für Moto oder meinetwegen für Star Wars oder keine Ahnung interessiert haben, war es damals einfach schwierig, mangels Internet mit den Firmen einfach Kontakt aufzunehmen. Natürlich gab es Telefon und auch Post und solche Geschichten, aber dann hat man wieder rausfinden müssen, ja, wo sitzt Mattel eigentlich, wo muss ich da hinschreiben, wie heißt die Postfachnummer, keine Ahnung. Und das ist schon, finde ich, damals war es einfach eine gewisse Hürde. Und die es heutzutage einfach gar nicht gibt. Ich setze eine Suchanfrage in Google ab und weiß natürlich sofort sämtliche Kontaktdaten von Mattel. Und damit macht das Ganze für mich einfach als Fan greifbarer. Und warum auch immer, nehmen sich dann halt auch viele Menschen das Recht dann einfach heraus, zu sagen, ich bin dein Kunde, du musst mich so und so bedienen und treten dann halt dann auch einen Shitstorm los, wenn das Ganze halt nicht in diese Richtung geht, wie der einzelne Fan oder die einzelne Fangruppe es gerne haben möchte. Das ist natürlich der negative Teil dieser ganzen Geschichte. Allerdings aus der Firmensicht gesprochen, bietet das Ganze natürlich auch entsprechende Vorteile. Ja, also wenn wir es einfach mal davon jetzt mal betrachten, dass in den 80er Jahren natürlich viele, sag ich jetzt mal, Figuren, nehmen wir mal einfach mal einer der letzten Waves von Motu an, wo dann die Sorceress rauskamen oder Figuren wie Sorod rauskamen etc., hat man natürlich, ja, na gut, die waren es bei sehen auf dem Film, aber man hat einfach natürlich Figuren entworfen und designt und veröffentlicht, wo irgendeiner oder eine Gruppe der Meinung waren, die sind gut, die passen rein. Letztendlich kann es aber auch dann der Schuss nach hinten losgegangen sein und irgendwann ist es das Ende von irgendeiner Toyline. Heutzutage hat man die Möglichkeit dann über soziale Medien oder halt über Foren, wie natürlich Planet Eternia, und noch andere Foren, direkt bei den Fans, bei den Zielkunden nachzufragen und irgendwelche Umfragen zu machen. Welche Figuren wollt ihr gerne da und da und da sehen? Das gab es natürlich aus Firmensicht damals auch nicht. Von daher sehe ich das für beide, für Firmen und für Fans, positiv. Aber natürlich kann das Ganze auch von hinten nach hinten losgehen, kann sich ins Negative umschwappen, kann zu einem Shitstorm werden, erste Linie für die Firmen. Und da ist es dann einfach wichtig, dass man da nicht blindlings in die sozialen Medien irgendwas postet und was man irgendwie missverstehen kann oder was einfach ungünstig ist oder sonst irgendwie sowas, sondern dass wirklich professionell betrieben und betreut wird durch einfach Social Media Teams, wie du es gesagt hast, Sebastian, und dann kann man das Ding eigentlich schon positiv auch nutzen.
Ja, ja, also wie alles hat das jetzt auch natürlich zwei Seiten. Also ich finde, dadurch, dass wir jetzt eigentlich größtenteils oder bei Moto Classics ja jetzt ist ja eine reine online vertriebene Toyline, da ist es ja auch irgendwo logisch, dass man dann auch online mit denen in Kontakt tritt und dass die auch online präsent sein müssen, um darauf zu reagieren oder eben irgendwas zu präsentieren. Aber die, ja, das Negative, dass sich halt dann auch immer teilweise da ja sogenannte Shitstorms bilden zu Dingen, wo man sich denkt, ja, da kann man sich jetzt kurz aufregen, dann ist das aber auch gut. Aber dadurch, dass dann sich eben durch die sozialen Netzwerke sozusagen die Leute, die das jetzt schlecht finden, dann sich gegenseitig so hochschaukeln oder dann merken, ah, da sind ja noch drei andere, die es auch schlecht finden. Und dann, ah, da schreibe ich ja jetzt gleich noch mehr was und dann kriege ich nochmal drei Likes und dann bin ich noch cooler. Das ist schon was Neues und das ist auch, was mich stört tatsächlich. Und was zum Beispiel ja gerade aktuell schon der Wahnsinn ist, also muss ich schon sagen, wie es bei Star Wars abgeht. Also da, du kannst ja im Grunde nichts mehr zu Star Wars schreiben, ohne dass mindestens drei Last Jedi-Hater darunter was schreiben.
das stimmt.
Dass, ja, die haben Star Wars kaputt gemacht und meine Kindheit ist kaputt und Luke, das ist doch nicht Luke Skywalker und bla bla bla. Also es gibt ganze YouTube-Kanäle und Twitter-Accounts, deren einziger Zweck ist täglich ein Video und einen Tweet oder mehrere Tweets rauszuhauen, wie scheiße doch Kathleen Kennedy und Rian Johnson und Star Wars heutzutage ist und die das auch abgreifen, dann die Likes. Ich weiß jetzt nicht, ob der eine YouTuber, der da immer wieder auffällt, da jetzt viel Geld verdient, aber es ist schon faszinierend und es ist ja auch, das wird ja immer wieder thematisiert, wenn du da einmal so ein Video anschaust, zack, bist du in diesem Algorithmus drin. Und dann wird dir lauter so Zeug angezeigt. Also ich habe das mal ausprobiert. Ich habe mir mal da zwei Videos angeschaut und dann hatte ich nur noch Videos empfohlen von irgendwelchen Leuten, die da eben über Star Wars abrotzen, über die aktuelle Ausrichtung, egal wie man die jetzt findet. Aber es ist schon, und du wirst dann natürlich in deiner Meinung dann so bestätigt, dann so, ja, ja, genau, und dann schaue ich mir noch ein Video und ja, 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 und alles scheiße. Und das ist schon irgendwie auf erschreckende Weise faszinierend, wie schnell man dann da, wie schnell das geht. Und wie gesagt, also da brauchst du echt ein professionelles Team, um das irgendwie abzufangen. Und wie man ja damals gesehen hat, da bei dieser Skeletor's Love Child, die letzte Matty Collector, weiß gar nicht, ob die da Brandmanagerin war oder irgendwie nur so eine Übergangslösung. Die ist da ja auch irgendwo, naja, gescheitert nicht, aber die hat halt irgendwie da falsch reagiert und hat da ja da ein bisschen so dann auch abgekotzt und das war nicht so schlau. Im damaligen Matty Collector Forum. Ja. Also man darf da nicht auf gleiche Weise reagieren, sondern muss da schon noch immer eher mäßigend einwirken.
Ja, das erinnert mich immer so ein bisschen an meine Arbeit. Also der Punkt ist halt der, wenn ich in der Schulsozialarbeit zum Beispiel bin, erlebe ich das manchmal, keine Ahnung, Cybermobbing ist ja mittlerweile Tür und Tor geöffnet, alleine deshalb, weil irgendwie jeder WhatsApp hat. Ne? Ja. So. Und wisst ihr, ab wie vielen Jahren WhatsApp frei ist?
12 oder 14?
Ja, wer bietet mehr, wer bietet weniger?
Ich leg mich auf 14 fest.
Keine Ahnung, könnte ich jetzt nicht sagen.
Ich sag 16.
Ja, so, also die WhatsApp ist ab 0. Ja, die App an sich ist nämlich ab 0. Die ist von der USK tatsächlich ab 0 eingestuft worden.
Aber die WhatsApp-Nutzung, ne?
Richtig, aber die WhatsApp-Nutzung, die natürlich, das ist das, wo ihr alle runtergescrollt habt und ja angeklickt habt. So wie es halt jeder macht. So, weil das liest ja keiner, das ist eben genau der Punkt, aber in allgemeinen Geschäftsbedingungen, die natürlich dann auch in dem Moment nur auf Englisch waren, Da steht da drin, dass ab 16 ist. Ne? Weil Parental Advisory halt vorausgesetzt wird, wegen eventueller problematischer Inhalte, die ja geschickt werden können. Und da haben wir das dann auch, dass dann sich Kinder gegenseitig dann da irgendwie bepöbeln oder sonst irgendwas, muss gar nicht immer Mobbing sein, ne? Mobbing geht ja über mehrere Monate, hat auch ein System. Also sagen wir einfach mal so, die bepöbeln sich jetzt seit 3 Tagen. Und dann gibt es wirklich so Helikoptermütter oder sowas und die schalten sich dann damit ein und fangen dann an und gehen halt genau auf diese Ebene und fangen dann an, Voice-Nachrichten zu schicken an das andere pöbelnde Kind. Und das haben wir dann bei einer Mutter gehabt. Das war ein Achtklässler, der hat ihre Tochter dann immer bepöbelt irgendwie und sie hat dann natürlich auch mal zurückgepöbelt und dann ist irgendwann die Mutter dazwischen gegangen und hat dann ihm eine Nachricht geschickt, eine Voice-Nachricht. Und was macht der Junge? Er geht am nächsten Tag in die Klasse, wollt ihr alle mal lachen? Macht sein Handy auf laut und spielt ihre Nachricht vor. Die gesamte Klasse lacht das Mädchen aus.
Boah, scheiße.
Und die Mutter, ja natürlich, das war doch klar. Mhm. Wie blöd muss man sein? Das ist der dümmste Schachzug, den du spielen kannst. Mhm. Und genau das war der Fehler auch von dieser Brandmanagerin. Du darfst dich nicht auf den Kindergarten einlassen, Mann. Ja. So, und genau. Das war genau der Fehler. Es ist exakt dasselbe, nur auf einer anderen Ebene. Sie hat sich auf den Kindergarten eingelassen und wundert sich dann, dass der Kindergarten zurückfeuert. Die haben Erfahrung da drin, Kindergarten zu spielen, Mann.
Ja. Das ist jetzt auch wieder banal, aber man muss irgendwie richtig damit umgehen. Aber es eben, also aktuell ist es einfach Pflicht, finde ich, als Firma, dass man da auch präsent ist. Ja, also, weil wenn du zwar eine Facebook-Seite hast, aber nie auf irgendwelche Fragen reagierst oder irgendwas, dann ist jeder enttäuscht und dann kannst du es auch lassen. Also dann geht halt nicht.
Die richtige Antwort hier für den Doppelkopf wäre wahrscheinlich, es gibt keine einfache Antwort auf ein komplexes Problem.
Definitiv nicht.
Ja, natürlich gibt es viele positive Sachen anhand der neuen Vernetzung etc. Man kriegt unglaublich schnell Informationen, man kann viel schneller an Dinge herankommen und so weiter und so fort. Aber wenn man sozialer Honk ist, dann ist das alles ziemlich schwierig. Und wenn man dann der Meinung ist, yo, weil der Brandmanager irgendwann mal gesagt hat, Mensch, wir sind doch alle Moto-Fan, dass er dann irgendwie automatisch zu meinem Familienkreis gehört und ich irgendwie der Meinung bin, ich lade ihn zum nächsten Weihnachtsessen ein, dann mache ich irgendwie was falsch.
Ich glaube, da läuft dann schon auf ganz andere Ebene vorab schon viel falsch. Und es mal so stehen zu lassen. Ja, kommen wir zur letzten Frage für heute. Die kommt von User, ich weiß nicht, ob es Mito oder Maito ausgesprochen wird. Ich denke mal Mito. Der meint, kennt ihr den Animationsfilm The Boss Baby? Dort hängt so ziemlich am Anfang ein Skeletor mit Widerstab und rotem Umhang an einer Leine, die quer durch das Zimmer hängt. Ja, Bild dazu haben wir im Play Eternia Forum bei Volk von Eternia im Fragen Thread von dem Humanischen Quartett. Jedenfalls fragt der Mito, dürfen die Macher solcher Filme bekannte Moto-Charaktere benutzen, so lizenzmäßig? Gordon, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das konkrete Beispiel hat diesen Skeletor so weit verfälscht, dass es da keine Lizenzprobleme geben dürfte, oder?
Ja, ich meine, das ist das eine und das andere ist, viele lassen das ja trotz alledem irgendwie laufen. Es gibt ja auch andere Filme, wo Moto-Sachen aufgetaucht sind. Das kennen wir noch aus, weiß ich nicht, Joey mit den Star Wars Spielzeug oder meinetwegen aus Death Machine, wo Skeletor dann irgendwo im Hintergrund im Regal steht und auch noch ein paar andere Figuren. Ob es da tatsächlich dann immer direkt um die Lizenzen geht oder einige da einfach auch sagen, let it slide, weil es ist auch Werbung für uns, das kommt dann halt auch immer noch drauf an.
Und das könnte ja sogar Product Placement sein, oder? So bei 80er Sachen?
Ja, absolut, vollkommen richtig. Es kann auch sein, dass Mattel da irgendwie mit gesponsert hat und dann hat man halt die Figürchen da mal mit hingestellt. Das kommt natürlich auch noch mit hinzu, ganz klar. Hier ist es wahrscheinlich tatsächlich so, dass es ein Stück weit einfach noch verfälscht wurde vom Aussehen her. Ich hab den Film ja gesehen, Boss Baby, im Kino sogar, und hatte noch am Anfang gedacht, ein Laserlight-Skeletor wegen roter Umhang, aber dann soll wohl doch der Originale sein. Und korrigier du mich, wenn ich falsch liege, aber Lizenz schreibt nur mit Z am Ende, oder?
Ja.
Okay, ich war schon mal verwundert.
Ja.
Ja, Mai, das müssen wir jetzt nicht so weit ausbreiten. Der Rechtschreiber, da habe ich selber wohl im Skript oft genug irgendeinen Blödsinn drin. Aber Also in dem Fall dürfte das wohl an der Lizenz vorbeigegangen sein, weil es genug verfälscht werden. Ansonsten, wie der Gordon sagt, sehr treffend formuliert, das wird doch oft einfach durchgewunken, weil es letzten Endes auch natürlich eine Werbung ist.
Ja, oder nein, dann fragen es halt an bei aktueller Inhaber ist Universal, also dann, keine Ahnung, was man dann da zahlen muss, wenn man mal kurz einen Skeletor zeigen will. Also es ist ja auch oft so, dass du in irgendwelchen Filmen, quasi im Film, zeigen sie irgendeinen Zeichentrick, weil dann ein Kind gerade einen Zeichentrick anschaut und dann steht ja auch immer im Abspann, was weiß ich, Scenes from Cartoon, bla bla bla, courtesy of, zack. Und dann
mit freundlicher Genehmigung.
Ja, genau, irgendwas. Also das ist ja kein, ist ja nichts besonders.
Irgendwie. Ja, fällt ja dann auch unter dieses Thema
irgendwo. Ja, ist ja Werbung. Was wird bei Ready Player One für so Lizenzen gelaufen sein? Ja? Die haben ja nur so Zeug da drin.
Ja, wobei bei Ready Player One ist, glaube ich, das Gros ist tatsächlich unter der Warner-Lizenz.
Ach so, ja, dann
ist er von Warner. Richtig, das ist ja alles Warner Bros. Und deswegen haben sie dann ja auch die Möglichkeit, diese ganzen Charaktere da irgendwie mit reinzunehmen. Und hier ist es natürlich auch noch die Frage, es kann sogar sein, da bin ich nicht mehr hundertprozentig sicher, aber es kann sogar sein, da müsstet ihr mal in den Abspann von Boss Baby gucken, es kann sogar sein, dass da irgendwie drinne steht, Skeletor TM ist Rights Reserved to Mattel, bla bla bla. Das steht nämlich auch manchmal noch mit dabei, dass dann eben angezeigt werden muss, woher die Figur eigentlich kommt und so weiter.
Ja, Frage beantwortet.
Ja.
Damit haben wir es für heute. Liebe Hörer, wenn ihr Fragen habt, wir haben noch ein paar im Potpourri, aber stellt ruhig gerne weitere Fragen bei uns im playdeturnier.de Forum, auf YouTube, auf Facebook. Fragt uns einfach was, das wir dann in einer der nächsten Folgen mit reinnehmen. Und wenn ihr jetzt denkt, boah, das waren ja heute ziemlich viele Fragen mit ausführlichen Antworten, ist ja ganz schön was. Und jetzt kommen auch noch die News und die PowerCon Exclusives. Ihr könnt auch gerne jetzt einfach mal eine kurze Pause machen und hört beim nächsten Mal weiter, wenn ihr, keine Ahnung, auf dem Weg von der Arbeit wieder nach Hause seid. So mache ich es zum Beispiel. Wie jedenfalls, wir machen jetzt weiter mit unseren News. Und bevor wir zu den PowerCon Exclusives kommen, gab es da auch noch ein bisschen was anderes. Zunächst einmal eine kleine Nachricht auf alle Leute, die drauf warten. Bei DC kamen ja in den letzten Jahren immer Comics heraus, die wurden auch in deutschen Sammelbänden nachgedruckt, bis auf die sechsteilige Miniserie He-Man Thundercats. Die lässt bisher noch auf sich warten. Ja, und leider wird dieser Sammelband nicht in deutscher Sprache übersetzt werden. Das hat Panini verkündet, denn die beiden Rechteinhaber an Masters und den Thundercats, da konnte man sich irgendwie nicht richtig mit denen einigen. Deswegen ist es damit erstmal Essig. Aber zur gleichen Zeit hat Walt Staples im He-Man.org Forum so irgendwie so Andeutungen gemacht, als wäre doch comic-mäßig was Neues in Arbeit. Wie es von Walt Staples bekannt ist, der sagt nichts, bevor die Stimmen offizielle Mitteilungen rausgegeben wurde. Aber allein die Andeutung, so wie ich ihn persönlich kenne, ist da schon was, wo ich sage, das scheint wirklich was in Mache zu sein. Also comic-mäßig. Einerseits leider keine vollständige Sammlung in deutscher Sprache erstmal, was He-Man Thundercats betrifft, aber vielleicht kommt eine neue Serie bei welchem Verlag auch immer bald raus. Vielleicht kommt's raus, vielleicht auch nicht. Das trifft nämlich auch auf eine Sache zu, die unter Mega Constructs läuft. Ist ja auch im Besitz von Mattel und war früher Mega Bloks, so eine Art Lego-Konkurrent. Ja, die bringen ja jetzt schon immer diese Mega Constructs Hero-Serien raus, wo Alien, Akte X-Figuren und so drin waren. Und auch He-Man-Figuren, also He-Man Skeletor kamen schon, Teela, Beastman und so. Man-at-Arms und Faker sind geplant. Und als nächstes sind auch geplant Scarecrow und Anti-He-Man. Das wurde in einem Video gezeigt, beziehungsweise nicht gezeigt, sondern also nur erwähnt.
Geleakt, dass es irgendwie
gehört
hat.
Genau, also man weiß es nicht hundertprozentig, sieht aber so aus, als kämen diese Figuren. Und was ich persönlich noch wichtiger finde, im US-Online-Shop Toywiz kam auf einmal irgendein Bild raus von einem Megatron-Struck-Set. Da sind He-Man und Skeletor drin und ein Wind Raider zum Zusammenbauen. Also wer Building Blocks mag, der wird da jetzt bestimmt jubilieren, weil Megaconstructs Castle Grayskull wurde ja auch schon oft gewünscht. Das Problem ist nur, man weiß nicht, ob das Ding wirklich rauskommt, oder Matthias?
Ja, da haben sie dann auch online, hat ja mal einer nachgefragt, ich glaube auf Facebook. Genau, nee, in einer Facebook-Fangruppe haben sie dann, hat einer geschrieben, dass er nachgefragt hat bei Mega Constructs und das ist eine, ist ein Prototyp, der aber noch nicht wirklich bestätigt ist, dass es dann wirklich als Set rauskommt. Also keine Ahnung, wie Toywiz da an das Bild kommt und wie sie auf die Idee kommen, das da online zu stellen, weil, naja, wenn es noch nicht bestätigt ist, dann ist es vielleicht auch noch nicht wirklich freigegeben, aber oder ist es halt so ein klassischer gewollter Leak, dass man so sagt, ja okay, jetzt schauen wir mal, wie die Leute darauf reagieren, ja, ob es irgendwen interessiert oder ob es einfach untergeht.
Ja, weiß nicht. Ja, gewollter Leak ist ja so eine Sache für sich. Das weiß man eben jetzt nicht. Und es könnte ja tatsächlich sein, dass damit irgendwo von wem auch immer zumindest ein gewisses Interesse mal jetzt angeraumt wird. Ich glaube, es wäre aber zumindest schon eine grundlegend positive Sache, wenn dieses Set rauskäme. Matthias, du bist ja Lego-Sammler. Würdest du dieses Wind Raider-Set dir auch holen?
Ja. Ich weiß auch nicht, ich bin da immer so, ich bin tatsächlich da sehr Lego-puristisch irgendwie. Also ich erkenne an, dass die sicherlich von der Qualität her ist es im Grunde wahrscheinlich nicht mehr viel Unterschied, aber ich habe da irgendwie so, ja, das Bausteine zusammenbauen ist bei mir einfach, das ist Lego und ich weiß auch nicht, das passt dann einfach nicht. Und ich weiß auch nicht, es ist ja eh noch komplett unsicher, ob das überhaupt, also die anderen Figuren, die Heroes, sind ja jetzt auch noch nicht bei uns irgendwie aufgetaucht. Mhm. Trotz der auch online nachgefragten Ankündigung. Und ja, wäre halt cool, wenn es einfach bei Lego wäre, ja, weil dann würde ich das bei Spiele Max mit 30% Rabatt bestellen und es wäre super.
Ja, weil Lego eh von Haus aus schon
zu. Ja, genau, das kommt raus und muss vom Listenpreis erst einmal 20-30% rabattiert werden, damit es weggeht. Das ist schon krass.
Oh, Wahnsinn. Emanuel, wie stehst du zu so einem Set? Wäre das grundlegend irgendwas, wo du sagst, ach ja, wenn du das jetzt für 30 Euro irgendwo in einem Laden siehst, da würdest du es vielleicht mal zum Spaß mitnehmen oder sagst du, für mich persönlich nichts, aber vielleicht für Motu als Marke ganz vorteilhaft?
Also ich finde es an sich erstmal praktisch, weil Mattel ja von beiden Brands der Inhaber ist, von daher ist das ja eigentlich kein Problem, da Motu-Sachen rauszubringen. Die Mega-Blocks-Geschichte beziehungsweise Mega-Constructs, wie sie jetzt neuerdings heißen. Ich muss sagen, ich habe die persönlich nie so auf dem Schirm gehabt und ich kann mich jetzt aber auch nicht wirklich erinnern, dass ich die mal im Spielwarenhandel, dass die mir bewusst aufgefallen sind. Aber ich habe auch nicht wirklich danach geguckt oder danach gesucht. Lego ist da natürlich verglichen damals natürlich omnipräsent und ich fand die Schiene, die Lego damals gefahren ist, dass die auf diese Merchandise-Sachen rausgebracht haben, ja, Star Wars oder Indiana Jones oder Ghostbusters, was es da alles gab, eigentlich ein genialer Schachzug. Von daher finde ich diese Idee hier bei Mega Bloks eigentlich gut, aber ich glaube, es ist mein persönliches Empfinden. Das mag jeder anders empfinden, aber mein persönliches Empfinden ist, dass Mega Bloks einfach da nicht diese Marktpräsenz hat, dass es das wirklich irgendwie dann der Renner werden würde. Aber dadurch, dass es einfach da in dem Sinne keine Lizenzkosten anfallen, warum nicht, kann man so machen. Ich persönlich bin jetzt auch nicht der Lego-Bauer. Mir macht das zwar oder mir würde das grundlegend Spaß machen, hab aber bei Lego das aus gleichen Gründen nicht gemacht, wie ich auch nicht weiter gesammelt habe, weil mir das einfach letztendlich zu teuer sind. Aber so der Gedanke, so einen Todesstern aus Lego zusammenzubauen, abends beim Fernsehen gucken oder meinetwegen im eigenen privaten Zimmer oder sonst irgendwie sowas, warum nicht? Das klingt schon nach Spaß. Und wenn ich
das ist kein Spaß, Manuel, glaub mir. Ich habe dieses Scheißding zweimal zusammengebaut. Ich bin gekotzt.
Okay, gut.
Du musst die Teile erst wieder zusammensuchen. Das macht tatsächlich keinen Spaß.
Das ist das Schlimmste überhaupt, aber auch 1,5 Tage am Stück zusammenbauen, nee, das war nicht so toll.
Ja, ich stelle mir, wie gesagt, das eher so vor, wie gesagt, abends mal eine Stunde zusammenbasteln. Aber dann ist natürlich wieder die Frage, genauso wenn du ein Puzzle zusammensetzt, wo breitest du die 5000 Teile einfach mal aus, ja? Und wenn du keinen Bock mehr hast, musst du ja doch irgendwie wieder wegräumen. Kannst du nicht irgendwie im Wohnzimmer liegen lassen, dann freut sich der Hund und kaut drauf rum. Aber, wie gesagt, bei so Mega-Blocks, wenn ich die jetzt zu einem für mich günstigen Preis sehen würde, dann würde ich mir schon überlegen, ach, warum nicht? Dann würde ich das Ding schon mal mitnehmen. Aber ich sag mal, wenn das in einer Preisregion schon geht, 30 Euro aufwärts, dann würde ich sagen, ach nee, das lohnt sich einfach nicht, weil es wäre einfach nur zum Spaß. Man kann hoffen, dass es einfach Moto da ein Stück weit vielleicht weiter bringt. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht die genaue Marktpräsenz von Megablocks. Meiner Empfindung nach ist es wirklich gering. Mag mich aber auch täuschen. Und dann, wenn es doch etwas größer wäre, dann würde es Moto vielleicht auch helfen, wieder noch ein Stück weiter präsenter zu werden.
Also mir geht's da ähnlich wie Manuel. Klar, finde ich es ganz cool. Ich denke auch, dass Megablocks oder Megaconstructs oder wie auch immer da nicht die Zugkraft hat. Klar, es ist sicherlich ganz witzig, so einen Bausatz irgendwie zu haben, aber ich bin auch nicht so der Lego-Sammler, da könnte ich vielleicht sogar eher meine Freundin dann für begeistern oder meinen Kumpel, wenn die sich das holen, bin ich natürlich nicht abgeneigt, mir das dann auch anzugucken oder sowas, aber mich selbst hat es jetzt nicht so weggehauen, dass ich sagen würde, oh ja, die kaufe ich jetzt unbedingt und das wird die nächste große Toyline irgendwie bei Constructs, also das sehe ich einfach nicht.
Ja, dann müssen wir jetzt erstmal abwarten, ob dieses Wind Raider Set wirklich jemals erscheinen wird und zum anderen, ob wir diese Figuren zumindest irgendwann doch in Deutschland finden. Ich bin auf jeden Fall mindestens einmal pro Woche in den Toys R Us-Geschäften, um nachzuschauen, weil ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit am größten. Und wir halten euch auf dem Laufenden, wenn es dazu Neues gibt. Ja, und jetzt ist es soweit. Wer jetzt schon mehrere Pausen machen musste, weil unsere Folge schon relativ lang gelaufen ist, der wird sich jetzt bestimmt freuen, denn jetzt geht es endlich um die diesjährigen PowerCon Exclusives. Ja, um es kurz zu machen, enthüllt wurden Spycore, Jitsu, sowie Dreal und Onkel Montauk. Und das Interessante ist zum einen, Dreal und Onkel Montauk waren die einzigen, die wir bei unseren Tipps überhaupt mal irgendwo auf der Pfanne hatten, als wir mal drüber geredet hatten, was kommt so als nächstes raus. Ich glaube, Spyco oder Jitsu waren von keinem von uns getippt worden. Mm-mm. Und zum anderen, alle drei Figuren, beziehungsweise das Trollana-Set und die zwei anderen großen Figuren, sind alles unter dem Club Grayskull beziehungsweise unter dem Filmation-Motto. Und deswegen heißt Jitsu auch nicht Jitsu, sondern soll, so heißen wie er im Filmation-Cartoon aufgetreten ist, unter seinem damaligen Prototypnamen Chopper. Da hatte ich tatsächlich schon überlegt gehabt, im Vorspann heute irgendwas zu machen, wie Pulp Fiction, Whose Motorcycle is this? It's a Chopper, baby. Aber kam mir dann doch ein bisschen doof vor. Zu Recht, Gordon, richtig?
Korrekt.
Ja, zum anderen, nicht nur, dass alle drei Filmation-Figuren sind, die Trollana sollten tatsächlich eigentlich Moto Classics-Artikel sein, aber da hat Super 7 dann Veto eingelegt und hat gesagt, okay, die werden jetzt doch als Filmation-Figuren erscheinen. Warum das Ganze, dazu kommen wir gleich. Andere Informationen waren auch, es gibt kein Zubehör bei den Figuren. Es war tatsächlich Zubehör geplant, aber im Moment sieht es so aus, dass nur die Trollana Standfüße als Zubehör dabei haben werden, wenn überhaupt, selbst das steht noch nicht fest. Und an Waffen oder Wechselköpfen oder sowas wird keine Figur was dabei haben, weil die Figuren so schon recht teuer waren, weil die fast komplett neu modelliert werden mussten. Denn Super 7 hat immer noch keinen Zugriff auf die Formen, die Mattel damals benutzen konnte. Ob die Fabrik die jemals rausrücken wird, weiß man nicht, wahrscheinlich eher nicht. Und ja, die Figuren kosten $50, also jede Figur kostet $50. Und wenn man alle Figuren bestellt, dann kostet jede Figur $45. Und wer jetzt in Deutschland ist, der darf sogar aufhorchen, denn die Grayskull-Con bietet die Figuren für 52 Euro pro Stück an. Die kann man jetzt auch schon vorbestellen. Seit vergangenem Wochenende stand diese Aufnahme und man kann bis 13.05. bestellen. Boah, einiges an Infos. Gehen wir mal chronologisch vor. Zunächst einmal frage ich mal jeden von euch, was haltet ihr von diesen drei Figuren? Matthias?
Also, ja, ich bin eher enttäuscht bis gleichgültig. Also, weil ja angekündigt war, ein Collector's Choice und zwei Club Grayskull Figuren, da hatte ich schon mit was komplett, also zumindest bei der Collector's Choice hatte ich mit was anderem gerechnet, also vielleicht den Snake Trooper oder einen eine andere etwas obskurere Figur, aber eben ohne Filmation Hintergrund. weil eben ja zwei Club Grayskull und damit Filmation Fraktionen bedient wird. Jetzt haben sie es nicht so gemacht. Also eher, ja, ist nicht so mein Fall. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich eventuell den Chopper nimm, weil er ja, er hat einen anderen Namen und damit ist er ja irgendwie ein anderer Charakter als der eigentliche Jitsu. Und ich finde, er gefällt mir von den drei irgendwie am besten. Und ich finde, er ist auch der Einzige, der ohne Zubehör irgendwie funktioniert. Und darum, also da bin ich ganz, ganz schwer am Überlegen. Also eher nicht, aber vielleicht konnte ich mich, wäre ich noch schwach, aber eher nicht.
Nee, ich merke schon, du suchst jetzt schon Argumente, warum du bestellen könntest.
Ja, das auf alle Fälle.
Schauen wir mal. Manuel, was hältst du von den drei Figuren? Beziehungsweise es sind ja vier Charaktere, aber... Ja. Ja, du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, ja. Genau, das wollte ich gerade noch anmerken, weil du gesagt hast, jede Figur kostet 52. Die Trollaner sind ja im Set, richtig?
Ja, ja. Heißt,
im Grunde genommen sind es ja dann eigentlich Jitsu, Spike War, sowie die Trollaner kosten dann jeweils 50 Euro. Gut, preislich muss ich sagen, muss ich vorwegnehmen, finde ich das schon zu teuer. Also für mich persönlich ist das zu teuer. Würde ich mir jetzt nicht gönnen, aber ich finde die Figuren, muss ich jetzt sagen, im Gegensatz zu dem, was Matthias gerade gesagt hat, mir gefallen sie. Also ich finde sie gut. Sie wirken schon schön nach Filmation. Vor allen Dingen die beiden Trollaner finde ich sehr gut gelungen und auch Speakor, aka Spycor, gefällt mir sehr gut. Also hat durchaus was. Jitsu, muss ich sagen, ist der einzige, der, wo ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig jetzt finde. Ich kann auch nicht ganz genau sagen, warum das eigentlich so der Fall ist, aber es ist nicht auch so, dass ich jetzt grundsätzlich hier sage, der gefällt mir jetzt überhaupt nicht, aber von den Favoriten her finde ich jetzt die Trollaner und Spycor eigentlich gelungen. Gefallen mir. Obwohl ich habe selber keine Filmation-Figuren besessen, noch irgendwie zu Hause. Von daher, zu meinen Moto Classics würden natürlich auch wiederum nicht so wunderbar dazu passen, weil die natürlich sehr detailarm sind, aber das ist halt da in der Line halt so und passt auch. Also ich finde, also mir gefallen sie, muss ich sagen. Gut.
Ich bin da eher ambivalent dagegen. Es ist bei mir tatsächlich so, Spycor ist für mich ein totaler Stinker. Einfach insofern nicht, dass er schlecht aussieht. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwo auf dem Filmation-Cartoon stehen würde, fände ich den großartig modelliert. Aber er interessiert mich halt sowas von 0, gar nichts vom Cartoon aus. Ist natürlich als Exclusive eine gute Wahl insofern, als dass es halt was total Obskures ist, wo halt Hardcore-Fans drauf anspringen, aber die Leute, die es nicht wollen, dann am Ende nicht sagen, da gibt's eine entscheidende Lücke in meiner Sammlung davon. Also Spycor ist für mich vollkommen verzichtbar irgendwo. Da kann ich mich beim besten Willen, auch da er jetzt gar kein Zubehör hat, nicht zu irgendwas selbst überzeugen, dass ich den in irgendeiner Weise sinnvoll fände. Für meine Sammlung jetzt. Jitsu bzw. Chopper dagegen finde ich schon verdammt cool. Das war einer der wenigen Filmation-Charaktere, die noch übrig sind, die ich als Filmation-Umsetzung sehr, sehr geil fände. Und ja, bisschen breiter hätte ich ihn mir gewünscht, aber so finde ich ihn auch ziemlich cool. Da bin ich schon echt am Schwanken. Und die Trollaner, also Onkel Montauk hat mich auch nie groß interessiert, den fand ich nicht so spannend. Duel dagegen wollte ich immer unbedingt auf meiner persönlichen Muss-Haben-Liste von den noch übrigen Charakteren, ist sie auf Platz 4. Und deswegen ist es für mich gerade ein bisschen schwierig, gerade auf finanzieller Ebene. Manuel, du hast es schon angesprochen, dir ist es zu teuer. Mir ehrlich gesagt auch. Ich habe jetzt schon Wave 1 der Moto Classics und Filmation Figuren ausgelassen aus Kostengründen. Wave 2 habe ich mir auch nicht bestellt. Und jetzt 50 Dollar beziehungsweise 52 Euro, was natürlich für die Grayskull-Con ein super Preis ist, angemessen am Originalpreis. Aber trotzdem ist es halt immer noch sehr viel, das Geld auszugeben für Figuren, von denen ich die Hälfte nur überhaupt gerne hätte. Und dann ein Trollaner-Set um 50 Dollar, die eventuell gar nichts dabei haben. Und dann will ich davon nur eine Figur haben. Och, das ist echt schwierig für mich. Und ich bin da sehr stark am Schwanken und tendiere tatsächlich dazu, eher mal zu verzichten, weil es mir irgendwann das Geld dann doch nicht mehr wert ist. Wenn jetzt ein Wechselkopf für Ivar noch dabei gewesen wäre bei den Trollanern und Spycor ist mit irgendwelchen coolen Zubehören, die ich schon immer wollte, vollgepackt und Jitsu hat auch noch irgendwie, keine Ahnung, zumindest ein Wechselkopf oder sowas, wäre ich vielleicht noch ein bisschen wohlgesonnener. Aber so ist es für mich schon schwierig, 3 Filmation-Sachen zu holen, die mich jetzt nicht genug überzeugen, um das Geld investieren zu wollen.
Darf ich noch ganz kurz, also ich möchte natürlich nicht sagen, dass der Preis von der Grayscale-Con jetzt zu hoch ist. Also da gebe ich natürlich vollkommen recht. Der Preis ist für das, was er im originale US-Dollar kostet, natürlich sehr, sehr gut. Der Preis an sich schon ist für mich einfach zu hoch. Nicht der, wie gesagt, der jetzt von der Grayscale-Con kommt, damit da keine Missverständnisse entstehen.
Ja, also Gordon, wir haben das Thema schon oft genug durchgekaut. Filmation ist nicht dein Fall, du sammelst es nicht. Jetzt haben wir aber zum ersten Mal in der Geschichte den Fall, dass wir nicht nur Varianten bei Filmation kriegen, sondern in Form der beiden Trollaner 2 Originalcharaktere, die es so bei den Classics bisher nicht gibt. Ist das jetzt irgendein Beweggrund, dass du sagst, ah Mist, jetzt kommt schon eine Art von Lücke in die Sammlung?
Geld gespart, geh weiter.
Ganz simpel.
Ja, tut mir leid, also da gibt es für mich nicht viel mehr dazu zu sagen. Die interessieren mich nicht, die Trollaner sind für mich überhaupt nicht in keiner Weise irgendwie auf diesem Level, wie vielleicht bei dir, dass du die Driel so großartig findest. Mir gibt die gar nichts. Da sage ich einfach so, brauche ich nicht, und Onkel Montauk brauche ich noch weniger. Den Jitsu finde ich auch nicht so cool. Witzigerweise habe ich, glaube ich, 2-mal bei diesen Tippspielen bei Filmation Jitsu vorhergesagt. Und jetzt, wo er kommt, sage ich nicht, glaube ich, habe ich Too Bad gesagt. Ne? Also das ist ja auch wieder so mein typisches Tippspielglück, aber so ist das eben, ne? Ja, und den Spycore, den fand ich sowieso immer hässlich. Also der sah immer aus wie die arme Leute-Version vom richtigen Spycore. Oh, ich hab nicht so viele Zacken. Also tut mir leid. Das ist alles, sind alles Figuren für mich. Als ich das gesehen habe und dann gehört habe, ja, das ist alles nur Filmation dieses Mal, da war wirklich mein allererster Kommentar, ja, Geld gespart.
Da warst du bei weitem nicht der Einzige. Jetzt stellt sich für mich aber die Frage, wäre es für dich interessanter gewesen, wenn die Trollaner auf Moto Classics Verpackung erschienen wären?
Ja, ich glaube schon, weil es dann einfach zur anderen Serie mit dazugehört hätte. Dann wäre ich wahrscheinlich dazu geneigt gewesen, wobei ich, es geht mir genau wie dir, ich habe die zweite Wave der Figuren momentan auch nicht bestellt. Gar nicht mal so sehr deswegen, weil die Qualität so gelitten hat oder so, was ja andere da irgendwie gesehen haben, sondern einfach auch, weil momentan, ich weiß nicht, bei mir ist ein bisschen die Luft raus, was die Serie angeht. Und ich sag nicht, dass ich mir die nicht noch hole, aber vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Moto Classics, die sterben jetzt aus. Das ist jetzt vorbei. Und ich will da jetzt kein Armageddon-Szenario oder so draus machen, aber irgendwie habe ich das so im Gefühl, dass das irgendwie kommt. Und irgendwo bin ich auch ganz froh darum, weil, ja, Platzmangel und sowas, ne? Ja, ich weiß nicht. Es ist bei mir momentan einfach so ein bisschen die Luft raus, obwohl ich eigentlich die neuen Figuren sogar ganz cool fand mit Dylamak und Kark und da hast du nicht gesehen. Aber trotz alledem habe ich jetzt erstmal noch gewartet. Irgendwann werde ich ihn bestimmt nochmal zulegen, aber momentan muss ich von den Classics irgendwie gerade Abstand nehmen und es gibt irgendwie gerade so Vintage-Toylines, die ich irgendwie spannender finde.
Ja, also letzten Endes, wir sind alle relativ ernüchtert, was die Sachen betrifft, um das mal jetzt eher so zu sagen. Auch wenn der ein oder andere von uns das ein oder andere gut findet, aber insgesamt war da ja natürlich schon mal mehr Begeisterung da. Ich denke da nur mal an Grenemir in Grün und Kamokan und so. Das hatte uns jetzt mehr angesprochen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wir sind jetzt hier in Deutschland. Da sind sehr viele Leute nicht in erster Linie mit dem Zeichentrick aufgewachsen. Dazu gehören ja einige von uns auch. Und Mini-Comic-Sachen und so sind aus meiner Sicht deswegen automatisch bei uns eher in der hohen Gunst gewesen als sowas. Jetzt haben wir aber dieses Jahr ein Filmation-Jubiläum. Die PowerCon steht dort in dem Filmation-Banner. Filmation-Cartoon ist halt nun mal das international beliebteste Medium, was die Masters betrifft. Ist also insofern sogar noch nachvollziehbar, dass das auch bei den Exclusives sich bemerkbar macht. Aber Gordon hat gerade schon den Punkt angesprochen. Ja, er hat so ein bisschen das Gefühl, Beispiel, dass Moto Classics jetzt ausstirbt. Und diese Befürchtung oder diese Annahme habe ich schon jetzt des Öfteren gehört, gerade eben, weil die Trollan jetzt nicht auf Moto Classics Verpackung erscheinen. Matthias, was gab es denn als offizielle Begründung dafür, dass sie jetzt als Filmation-Figuren kommen?
Tatsächlich, glaube ich, Kostengründe, weil man dann ja dann, also praktischerweise dann nur eine Verpackungsart hat. Also so habe ich das jetzt verstanden. Also ich glaube, eine andere Begründung gab es gar nicht.
Ja, so habe ich es auch verstanden. Ja,
also so richtig was anderes kam nicht, ne?
Ja. Ja, Kostengründe, okay, in erster Linie eher soweit nachvollziehbar. Jetzt aber der nächste Punkt irgendwo. Ja, Filmation ist jetzt halt schon sehr stark vertreten. Jetzt ist dieses ungeschriebene bisherige Gesetz auch ausgehebelt worden, dass Charakter erst bei Moto Classics erscheint, bevor eine Filmation-Version erscheint. Jetzt kann man natürlich sagen, die Trollaner, okay, die basieren auf dem Filmation-Cartoon. Ja. Da hätte es, nachdem wir auch Orko schon gesehen haben, nicht viel mehr Details gegeben. Also was die Figuren selbst betrifft, für Auspacker ist es eigentlich kupft wie katscht. Nur Mock-Sammler könnten da ein bisschen betröppelt reinschauen. Aber, Matthias, meine Frage an dich ist jetzt, ist das Ganze jetzt vielleicht auch ein Zeichen für eine Entwicklung, dass das Thema tatsächlich eher in Richtung Filmation geht, wo man vielleicht mit Hauptcharakteren auch sogar noch mehr Geld verdienen kann als mit den Moto Classics Obskuritäten?
Ja, also schaut ja wohl danach aus. Also zumindest, also dass man sich sozusagen von diesem, ja, wie du gesagt hast, ungeschriebenen Gesetz, ich dachte ja, es wäre ein geschriebenes Gesetz, aber es hat sich dann herausgestellt, dass es nicht so war, dass eine Figur erst bei den Classics erscheinen musste, damit sie dann als Filmation-Variante bei Club Grayskull erscheint. Also das war halt einfach bis jetzt so, aber es war nicht irgendwie irgendwo eingemeißelt. Aber es war wohl halt so eine interne Logik, dass man sich gesagt hat, ja, der Sinn der Toyline ist halt einfach, du kannst erstens wieder Kerncharaktere bekommen, weil bei Classics bzw. Collector's Choice gibt es sie ja einfach nicht mehr. Und für die, die sie schon haben, sie können sie als Filmation haben. Super. Das hat man jetzt geändert. Und weil halt, ich glaube, das war auch immer das Thema, wenn man die Filmation-Charaktere noch bekommen will als Figur, dann ist es sinnvoller, sie gleich komplett im Filmation-Design in Club Grayskull zu bringen, weil das mehr wollen, weil sie halt dann so ausschauen wie aus dem Cartoon gesprungen. Dann macht man das jetzt direkt in Club Grayskull und damit bewegt sich dieses ganze Filmation-Thema weg von Collector's Choice und dadurch, dass wohl Filmation ja irgendwie gerade wohl sehr beliebt ist, ja, wird es halt jetzt schwierig bei Collector's Choice, dass sich das von selbst noch hält, ja, also keine Ahnung. Wir warten ja jetzt immer nur auf die Enthüllung von Wave 3. Vielleicht geht's ja dann da schon los, dass da die Originalcharaktere, also Filmation-Originalcharaktere dann im Komplett-Filmation-Design bei Club Grayskull sind, weil da gehen ja im Grunde jetzt auch die Kerncharaktere irgendwie aus, zumindest aus Evils Sicht. Und Collector's Choice, keine Ahnung, dann einfach endet mit der Wave 3 oder weniger wird. Also dann bloß noch einmal im Jahr vier Figuren oder so. Ja, keine Ahnung.
Man weiß. Ja, das ist jetzt natürlich so eine Entwicklung. Manuel, bei den letzten regulär erhältlichen Figuren waren bei den Filmation-Figuren die Zauberin, Merman, Many Faces und Tanglasher dabei. Gerade Many Faces ist von vielen nicht so positiv aufgenommen worden, weil der halt wie eine sehr simple Version einfach von der Actionfigur aussieht, was ja auch damals so gemacht war. Jetzt sagt der Matthias auch schon zurecht, und wie bei den Evils gehen so allmählich ein bisschen die Figuren aus. Es ist zwar jetzt schon noch ein großer Pool an Charakteren da, aber wenn jetzt Super Seven das wirklich durchziehen würde ab Wave 3, bei den Filmation-Figuren kommen auch Originalcharaktere wie, keine Ahnung, Melacta, der eternianische Archäologe, oder was weiß ich, ein Filmation-Deftu mit ordentlichen Lidschatten. Könnte das dann tatsächlich irgendwo zusätzliche Probleme für die Moto Classics geben, weil die dadurch halt quasi der Filmation-Favoriten beraubt werden und eher nur noch auf noch obskurere Sachen zugreifen müssen? Kann das aus deiner Sicht ein großes Problem für die Zukunft der Toyline sein?
Gute Frage. Könnte ich mir durchaus schon vorstellen. Also die werden ja sicherlich nicht einen Charakter in beiden Toylines herausbringen, oder doch?
Also jetzt haben sie ja gerade zum Beispiel eine Defamation-Version von Hawk als Moto Classics-Figur rausgebracht. Sieht aber sehr cartoonlastig aus. Ich glaube, es ist eher unklar, unrealistisch, dass sie jetzt nächstes Jahr die 2000X Hawk rausbringen werden.
Also ich könnte mir das halt schon durchaus vorstellen. Also ich glaube, dass es viele Fans gibt, die den einen oder anderen Charakter halt nicht doppelt kaufen werden, weil er hier und da farblich ein bisschen abweicht und sicherlich nicht jeder Charakter wirklich so extrem unterschiedlich dargestellt ist in seiner Moto Classics Variante und seiner Filmation Variante. Mal abgesehen jetzt mal von wirklichen Hardcore-Sammlern, die dann trotzdem sich beide Varianten zulegen würden. Ich persönlich würde mir das schon überlegen und sagen, okay, wenn ich ihn jetzt schon in der Filmation-Version habe, warum soll ich mir dann einfach nächsten Monat oder meinetwegen in 3 Monaten das gleiche Bild nochmal in die Hand nehmen, in einer Moto Classics-Variante, die einfach geringfügig anders ist. Von daher könnte ich mir dann auch schon vorstellen, wenn dann im Filmation-Bereich sehr, sehr viele Charaktere einfach erscheinen, in dieser Filmation-Reihe sehr viele Charaktere erscheinen, dass das sich schon nachteilig dann auf die Moto Classics-Toyline dann auswirken könnte.
Was natürlich dann umso tragischer wäre, nachdem wir noch viele New Adventures Charaktere benötigen, die nicht kommen. Jetzt waren die ja in der He-Man.org Umfrage sehr weit hinten platziert, sehr zum Leidwesen von einigen von uns. Könnten diese oder auch so irgendwelche weiteren Varianten der Hauptcharaktere jetzt für Moto Classics wieder interessanter werden, wenn Filmation auch immer mehr in die Filmation Toyline wandert? Gordon, Matthias, was denkt ihr?
Also es ist sozusagen meine Hoffnung, dass das dann passiert, ja, weil irgendwie, also ich bin da dabei, ich fand das, also ich muss sagen, die New Adventures Classics, die sind eigentlich größtenteils wirklich super, und wenn man es genau nimmt, ist ja jetzt auch der Quake einer der, also der besten Figuren von der Wave 1, ja, sowohl, also da gab es ja überhaupt keine Qualitätsgeschichten, und der schaut auch super aus. Und er hat ein cooles Zubehör und lauter so Sachen, und er ist halt NA, ja. Und eigentlich, ja, warum soll es denn nicht mehr NA-Figuren bei Collector's Choice geben, wenn sie so cool wären? Und ja, das wäre halt eine Chance. Die Frage ist halt nur, ob dann das dann auch genügend kaufen. Es weiß ja keiner, wie weit runter oder wie dort die Schmerzgrenze ist von Super 7, da noch eine Wave zu produzieren. Ja, das war ja jetzt immer dieses mit Wave 1 war noch in Ordnung, aber Wave 2 ging schon deutlich runter, da gab es jetzt seit dem Ende der Vorbestellphase ja null Feedback eigentlich, wenn du das genau nimmst, ob das jetzt gut war oder schlecht war. Damit sind wir wieder beim Thema Online, ja, müssen sie präsent sein, müssen wir sowas sagen. aber zum Thema nochmal. Ja, also ich fände es eigentlich cool, wenn sich Collector's Choice eben auf diese ganzen auf NA und auf Mini-Comic-Charaktere und eben auch diese Obskuritäten. Also ich hätte mir heuer echt als PowerCon-Exclusive auch diesen weißen Ninja, den Slammerite, das hätte doch genau gepasst. Ja, der hat noch gefehlt von letztem Jahr. Also das ist einfach ärgerlich.
Ja, das ist vielleicht dann auch wiederum ein Zeichen dafür, wie gut oder schlecht was von dem PowerCon-Exclusive letztes Jahr gelaufen ist.
Akzeptiere ich, aber ich sage auch egal, also weil ich vorher gesagt habe, ich bin enttäuscht von den Figuren, ich bin nur enttäuscht, weil ich halt selber jetzt kein großer Filmation-Fan bin. Ich finde sie als Filmation-Figuren auch also wirklich eigentlich gut gelungen, aber ich finde halt den Stil, der sagt mir halt nicht zu. Und wie gesagt, dass es jetzt nur Filmation ist, ja, okay, Jubiläum, PowerCon, Ausrichtung, okay, sehe ich ein, aber wie gesagt, ein Classics. Slammerei wäre doch drin gewesen.
Gordon, das, was ich gerade eben auch schon von Matthias beantwortet bekam, jetzt auch bei dir. Zum einen kannst du dir vorstellen, dass dadurch sowas wie New Adventures wieder stärker den Vordergrund bei Classics rücken wird. Und gibt es was, wo du dann sagst, das würde mich dann auch wieder mehr begeistern bei der Toyline?
Ja, es gibt sicherlich noch New Adventures Figuren, die ich ganz cool finden würde, wenn die noch auftauchen würden, ne? So ein Butthead oder meinetwegen Lizor oder so. Da gibt es sicherlich noch welche, die ganz cool wären, um die noch an die Wand zu hängen. Aber ob das jetzt wirklich irgendwie ein Zeichen dafür ist oder ob das jetzt dadurch wirklich passiert, keine Ahnung. Vielleicht kommen sie plötzlich auf den Trichter, ach nee, wir machen jetzt auch die New Adventures Figuren im Filmation-Stil. Das wäre ja genauso ein Ding, ne? Also, ja. Oh, wer weiß, ne? Ja, und es ist, ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht, mir gibt Filmation halt gar nichts, und ich find's auch so witzig irgendwie, habe ja nun auch schon so ein, zwei User, auch gerade im amerikanischsprachigen Bereich, die sich da auch mal lautstark auf Foren äußern und sowas, dann gelesen, die dann witzigerweise sich bei den Moto Classics darüber mokieren, wie detailarm sie sind, aber dann plötzlich mit voller Inbrunst die Filmation sammeln, wo ich dann sage, ja, die noch detailreicher sind. Ne? Du Genie. So, also, weißt du, das sind auch so Dinger, wo ich dann wieder denke, boah, ja, aber die sehen dann eher wie die aus dem Cartoon aus. Ja, alles klar, Junge. Also, das sind so Sachen, die kann ich dann nicht nachvollziehen. Das macht für mich auch keinen Sinn. Aber gut, wenn die Leute damit glücklich sind und meinen, yo, die Figuren, die sind jetzt halt so detailarm, aber ich finde sie halt trotzdem total geil. Irgendwann haben wir dann nur noch komplett weiße Figuren, die kosten dann 60 Euro. Okay, können sie dann gerne machen. Ich mach das nicht. Ich finde die halt nicht cool. Ich finde den Filmation Cartoon in Ordnung, aber der hat mich nie so weggehauen, dass ich jetzt die Figuren im Einzelnen sammeln müsste, und deswegen fällt das für mich weg. Und ganz ehrlich, ich sehe momentan einfach einen schwarzen Advent für die Classics.
Die ja dieses Jahr ihr 10-Jähriges sozusagen feiern, was natürlich dann umso tragischer ist, wenn es eher ein Maus-Jubiläum wird. Aber wer weiß, was Super 7 da noch geplant hat. Was ich noch interessant finde bei dem Thema Preis. Es wird ja gerade von deutschsprachiger Seite immer viel über den Preis gemeckert, wobei man da halt natürlich sieht, der Preis versteht sich jetzt nicht als reiner Einkaufspreis, sondern auch das mit internationalen Versandkosten, wodurch es für uns einfach immer wieder teuer werden kann. Jetzt hat man hier halt eine Figur, die von Haus aus schon $50 kostet. Gut. Convention-Figur, eine kleine Convention, das wird mit Sicherheit eine kleinere Auflage sein, plus das, was sie jetzt auch noch investieren mussten, weil sie eben nicht munter recyceln konnten. Das schlägt sich natürlich monetär zu Buche, trotzdem ein happiger Preis. Auf der anderen Seite, letztes Jahr hatten wir 2 3-Packs. Jedes hat ungefähr so 100, ja, etwas mehr als 150 Euro bei uns gekostet. Ich glaube, wir hatten 153 pro Set. Richtig, Matthias?
163, glaube ich. Ne?
163? Mhm. Okay. Jetzt hat man nur 3 Figuren ab $50. Man kommt dann also auf 150 beziehungsweise sogar noch weniger, weil ja 45 pro Figur anschlagen, wenn man jetzt über die Grayscale-Con rechnet. Dann kommt man auf 100, 156 plus nochmal innerdeutscher Versand. Ist natürlich deutlich weniger. Jetzt wäre meine Frage an euch, glaubt ihr, dass dadurch, dass weniger Figuren dieses Jahr erhältlich sind, gut gekauft wird, oder glaubt ihr, dass weniger gekauft wird aus verschiedensten Gründen?
Puh, schwierig. Also, naja, also ich glaube, aus Deutschland wird weniger gekauft, denke ich mal, weil es ja, aber meine USA, ich weiß auch nicht. Also man hat schon den Eindruck auch gehabt, dass jetzt im He-Man-Org-Forum da jetzt auch nicht nur große Begeisterung war, ja, dass das jetzt nur Filmation ist. Und ist echt schwer einzuschätzen, finde. Also ich glaube ehrlich, ich persönlich glaube, dass es eher weniger wert wieder, weil ja allgemein definitiv das Interesse zurückgeht, und dass, also ich denke, dass der Zubehörfaktor durchaus nicht zu unterschätzen ist, weil irgendwie kehrt ja dann doch dazu, dass zumindest eine Waffe oder irgendwas dabei ist, oder beim Spycore eine Wechselhand, weil er ja doch im Filmation Cartoon war er ja auch eher mit der Hand unterwegs und nicht mit seinem Dreizack. Also sowas ist dann doch auch eher schlecht, finde. Also auch wenn ich das mit den Kosten definitiv nachvollziehen kann.
Manuel, glaubst du, dass sich dieser Preis jetzt negativ auf Verkaufszahlen auswirken wird?
Also ich habe das jetzt mit dem letzten Jahr, mit den Preisen, was du gerade gesagt hast, mit diesen 3-Packs waren, ne, habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Wenn man das damit jetzt vergleicht, dann ist es ja, so habe ich jetzt richtig verstanden, dieses Jahr dann eigentlich ein ganzes Stück günstiger, oder?
Ja, also man kriegt natürlich weniger Figuren, aber man muss auch nicht so viel Geld investieren insgesamt.
Wie war, um das gerade nochmal rückzufragen, wie war denn der Verkauf dann letztes Jahr mit diesen 3-Packs?
Also offiziell weiß man nicht so viel genau. Ich kann natürlich sagen, von unserer persönlichen Erwartung, die wir auf PE hatten, die wurden deutlich übertroffen. Wir hatten mit deutlich weniger Bestellungen gerechnet. Allerdings insgesamt, was man so vom Val Staples hat offiziell anklingen lassen, war ja wohl mit den Verkäufen letztes Jahr nicht so wirklich zufrieden.
Gut, ist es ein bisschen schwer jetzt einzuschätzen, ja, inwiefern Val das jetzt wirklich jetzt meint, Ich glaube, dass er da schon ein bisschen kritischer immer ist, aber letztendlich glaube ich dann doch schon irgendwie gepasst hat, könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Aber nachdem jetzt, was du jetzt gesagt hast, dass du jetzt so mit dem Abverkauf zufrieden warst, würde ich jetzt mal grundsätzlich sagen, so ist auch meine Einschätzung, dass der Geldbeutel bei den Motu-Sammlern, sag ich mal, sowieso etwas lockerer sitzt. Dass die Fans doch bereit sind, sich da Geld in die Hand zu nehmen, um einfach aus Sicht eines Komplettsammlers ihre Serie weiter zu vervollständigen, um keine Lücke in der Sammlung zu haben, um einfach generell halt haben zu wollen. Ich denke, dass das Gefallen der Figur, glaube ich, da schon eher eine wichtige Rolle spielt. Wenn ich jetzt beispielsweise letztes Jahr dann verglichen mit den jetzigen Exclusive wirklich Heavy-Hitter waren und deshalb ein guter Abverkauf war, könnte ich mir jetzt vielleicht vorstellen, weil es die Meinung jetzt, glaube ich, jetzt hier mal abgesehen von meiner, glaube ich, eher so ein bisschen kritisch oder negativ war für die jetzigen Exclusives. Und wenn das auf die anderen Fans auch angewendet werden kann, dass sich eher das der Grund ist, warum dann der Abverkauf sinkt, weil dann vielleicht gesagt wird, okay, 50 Euro für eine Figur, die ich eigentlich gar nicht haben will, lasse ich jetzt einfach doch mal aus, weil ich nicht wirklich jetzt in Anführungszeichen ein krankhafter Komplettsammler bin, nicht böse gemeint, aber der einfach kauft, weil er sagt, sonst habe ich eine Lücke drin, das geht einfach nicht, sondern einfach wirklich dann der Sammler ist, der sagt, okay, ich muss sie nicht komplett haben, sondern ich sammle zwar jetzt nicht nur das, was mir gefällt, aber bei solchen Figuren wie jetzt die Trollana etc. muss ich einfach nicht haben, da ist mir diese 50 Euro oder in dem Fall dann halt dann das ganze mal 3 einfach dann nicht wert.
Das Thema Gefallen ist ein gutes Stichpunkt, was du sagst. Wir sind ja jetzt hier eher verhalten insgesamt mit allem. Die einen wegen Filmation, die anderen wegen der Charakterauswahl, die nächsten wegen Preis und sowas. Ich persönlich habe aber den Eindruck, dass die 3 Exclusives schon im Großen und Ganzen bisher positiv aufgenommen wurden. Oder, Gordon, sagst du, naja, ist doch nicht so.
Naja, ist doch nicht so.
Danke, Gordon. Nächste Frage. Also wird doch eher ambivalent gesehen oder eher negativ?
Ja, nee, ich glaube, es wird ambivalent gesehen, tatsächlich, ja. Mhm. Also natürlich gibt es immer Fürsprecher, das ist ja auch bei fast jeder Figur so. Ne? Es gibt ja wenige Figuren, die durchweg gehatet werden. Gut, Neptu, aber ansonsten finde ich, hat man das halt bei den meisten Sachen, also ich weiß noch, Vicron hat, glaube ich, auch ziemlich einen Shitstorm bekommen. Aber ansonsten.
Mighty Spector natürlich sowieso.
Die Gasköpfe habe ich mir ganz vergessen, die habe ich schon wieder ausgeblendet. Ja, genau. Ne, das ist natürlich dann auch noch hier Mighty Spector und wie hieß der Lancelot da, Laserlot. Das waren ja auch so ein Meisterwerk. Also das sind natürlich Figuren gewesen, die sind halt auch absolut gehatet worden. Aber hier gibt's natürlich eine Fanbase und die sagt, yo, toll. Aber die anderen, die damit halt nichts anfangen können, die werden dann eben auch sagen, ja, schön für euch, muss ich nicht.
Also das hatte ich schon vorher mal so erwähnt, PowerCon Exclusive, meiner Meinung nach ist es ja immer ganz gut, wenn man dann irgendwo sagen kann, bei sowas, ja, kostet viel Geld, ist gar nicht meins, kann ich gut drauf verzichten. Ist das vielleicht tatsächlich auch das Ziel von der PowerCon, etwas anzubieten, das nicht jeder Sammler will? Oder ist es vielleicht umgekehrt eher ein Fehler, dass man nicht guckt, alle abzugrasen?
Ja, ich meine, gut, wenn man jetzt exklusiv natürlich nur auf die PowerCon guckt, dann ist das eine Sache, ne? Aber generell kann es natürlich für ein Unternehmen nicht von Vorteil sein zu sagen, yo, wir bringen irgendein Produkt raus, das spricht halt nicht jeden an. Sondern die wollen natürlich auch irgendwie den höchstmöglichen Profit davon machen und sind natürlich dann auch davon überzeugt, dass ihre Produkte so toll sind, dass der Großteil der Fans dann einfach sagt, yo, die will ich halt auch haben. Und ja, wie gesagt, wenn man mit Filmation halt nicht so viel anfangen kann oder vielleicht auch generell mit der Toyline nicht oder vielleicht auch einfach Leute sagen, das habe ich übrigens witzigerweise in der letzten Zeit auch häufiger gelesen, auch wegen der Neo-Vintage, wie wir sie ja so schön genannt haben, da haben auch genügend Leute gesagt, Alter, im Englischen, wie stand es da? Ich kann es nicht mehr genau rezitieren, aber wortwörtlich ist es sowas gewesen wie, ich habe keine Lust, mir schon wieder dieselben 4 Hauptcharaktere hinzustellen. Und Ja, ne, ich meine, so geht es mir natürlich auch. Im Endeffekt, das, was wir jetzt da hier auch wieder zu einem Gros präsentiert bekommen, sind ja im Endeffekt auch nur Charaktere, die wir schon hatten und die dann da wieder hingestellt werden. Klar kann man dann sagen, jo, das hat Zugkraft, weil He-Man und Skeletor sind nun mal die beiden Zugpferde und wer will schon einen Twistoid haben? Ja, richtig, ist ja auch in Ordnung. Aber ich glaube, das sättigt halt auch den normalen Fan irgendwann tierisch ab. Und dann ist das Ding halt auch durch. Und ich weiß nicht, ob denn gerade Onkel Montauk und Riel diejenigen sind, die sie dann aus dem Brunnen holen.
Naja, die sind natürlich in Umfragen immer recht groß recht weit oben gelandet.
Das stimmt.
Ich persönlich würde ja schon sagen, Montauk und Riel sind eigentlich so die Heavy Hitter, die man jetzt dort nehmen konnte. Wir wissen, in dem Kontext heute insgesamt ist das immer noch relativ zu sehen, aber ja, gegenüber einem Spiker und einem Chopper, die ich eindeutig als Exclusives eher sehe, sind die Trollaner zwei Figuren, bei denen ich sogar ursprünglich noch erwartet hätte, dass die als reguläre Figuren erscheinen könnten.
Ja, ist auch vollkommen in Ordnung und es ist ja auch legitim für alle, die sie haben wollen. Kann ich alles nachvollziehen, so sollen sie sich alle kaufen, sollen sie glücklich mit sein. Das ist vollkommen in Ordnung. I don't mind. So, ich brauche sie halt nur nicht.
Ja, ich weiß auch nicht. Also das ist echt so bei den ersten PowerCon Exclusives, also beim Red Beastman und beim Kamokan, da waren wir halt sofort so, yeah, super, endlich kommen die als richtige Figuren und auch letztes Jahr, klar, waren die Cardback-Figuren waren natürlich schon etwas bizarr, aber irgendwie waren sie doch wieder lustig und die Minicomic-Varianten waren halt auch schon so lang gewünscht und sind ja auch, also vor allem der Trapjaw natürlich einfach super geworden und da ist einfach, heuer ist halt überhaupt nicht dieses yeah, endlich kommen die als Figuren, sondern eher so, ja, nicht wirklich und da fehlt halt der ganze da fehlt halt wirklich die ganze Motivation, da auch nur im Ansatz 52 Euro dafür auszugeben, ja, weil die Red Beastmen und so, da hatte der Manuel richtig festgestellt, die waren tatsächlich einfach teurer, aber du hast halt irgendwie die Figuren, die waren halt einfach besser und interessanter.
Das ist ja so eine Sache, die im Auge des Betrachters liegt. Klar. Natürlich. Aber ich glaube, wir haben das schon mittlerweile jeder Folge im letzten halben Jahr gesagt. Wir haben so einen Punkt, wo du gar nicht mehr alle Leute erreichen kannst.
Ja, definitiv.
Ja, und vielleicht ist das halt auch irgendwo so ein Ding. Ich lese natürlich von vielen Leuten, die das irgendwie positiv aufnehmen. Ich lese auch von vielen Leuten, die es negativ aufnehmen. Aber was ich erstaunlich finde, ist, dass jetzt gar nicht so ein großes Ding kommt, was ich eher erwartet hätte, da so irgendwo so eine Fraktion, yeah, ruft und die andere Fraktion, nein, sondern es ist eher so,
Gleichgültigkeit.
Ja, das finde ich schon irgendwo etwas bestürzend.
Du guckst doch teilweise auch Wrestling, ne? Und da guckst du doch bestimmt auch SmackDown. Ja. Und da gibt's so ein Team, das heißt Gable and Benjamin. Mhm. Und das ist deren Einzugsmusik. Ja, ja. So, und so sehe ich das halt auch, weißt du? Und was sagst du so zu den neuen Figuren? Ja.
Und willst dafür 50 Euro ausgeben? Nö. Oh,
nee. Genau. So und so. Ja, und wie gesagt, vielleicht hat sich ja einfach auch im Fandom eine gewisse Ernüchterung eingestellt. Man gönnt den anderen Leuten das irgendwie. Aber vielleicht hast du auch recht, dass du dann sagst, irgendwie, ist das nicht auch eine bisschen kuriose Entwicklung oder vielleicht sogar eine bisschen gefährliche Entwicklung, dass man sich mittlerweile eigentlich gar nicht mehr dafür begeistert, sondern eher so sagt, ja, ist okay, kann der mal machen und ich lasse das mal. Oder der andere sagt, ja, die hole ich mir mal. Und der nächste sagt halt, ja, ich eher nicht. So, dass da halt gar nichts mehr so hintersteht, so von Enthusiasmus. Und ja, das kann natürlich auch eine negative Auslegung sein und kann auch in die Richtung gehen, dass man hinterher sagt, okay, vielleicht sind wir übersättigt, vielleicht ist es jetzt gut.
Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen mit der Übersättigung. Ja. Das ist einfach, es ist halt nichts mehr Besonderes irgendwie so, ja. Und man ist halt einfach nicht mehr so, also jetzt bei den drei Figuren oder bei den drei Artikeln ist halt einfach, also bei mir persönlich einfach so null Begeisterung dafür und das ist halt einfach so.
Vielleicht ist es aber auch eine Sache des Alters, dass wir mittlerweile, sage ich mal, alle schon in unsere 40er kommen oder sind.
Ja, aber wenn da jetzt, also wenn da jetzt der den Snake
Trooper. Ich erkläre auch warum. Also das ist für mich überhaupt nicht so. Es gibt super viele Sachen, für die ich mich begeistern kann. Ja. Und auch Actionfiguren immer noch, wo ich einfach klipp und klar sage, jo, ey, die sind cool oder wie auch immer so, ja. Und wo ich auch sage, die würde ich mir sogar irgendwie zulegen oder sonst was. Das ist es nicht. Das liegt einfach an der Sache da. Das interessiert mich einfach nicht. Das rufe ich mir an und denke mir, ja.
Also Snake Trooper, den weißen Ninja und keine Ahnung, Great Black Wizard, also die hätte ich jetzt persönlich sofort bestellt, hätte ich überhaupt nicht überlegt.
Die hätte ich auch geiler gefunden.
Deutlich also geiler. Sofort, ja.
Ich hätte die auch gut gefunden. Also ich hätte auch den Snake Trooper nicht gebraucht und stattdessen die Trollaner weitergenommen, wenn die Zubehör hätten. Also das ist für mich so oder so auch irgendwo das Ding, wie du vorher gesagt hast,
genau. Matthias.
Das fehlende Zubehör tut halt wie, wenn die jetzt irgendwo voll ausgestattet werden, dann würde ich jetzt irgendwo sagen, ja, kostet viel, aber egal, geile Figuren, da kann man ein bisschen mehr ausgeben. Aber so ist es halt, ja, kostet viel und ist nicht wirklich viel dabei. Da muss man wirklich schon auf diese Charaktere und die Figuren selber stehen. Da gibt es nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ja, geile Wechselköpfe, jetzt kann ich Aiwa und Akia irgendwo aus Onkel Montauk machen. Ist doch auch super. Ist einfach schwierig. Und ich glaube auch, dass Super 7 da gar nicht so unglücklich drüber ist, weil die Filmation-Figuren natürlich jetzt haben sie schon einen gewissen Pool an Formen, die sie recyceln können. Die Filmation-Figuren haben von Haus aus nicht so viel Zubehör wie die meisten Classics-Figuren, sind auch nicht so aufwendig irgendwo in Bemalungsdetails und so. Ich glaube, da wird Super 7 innerlich auch ein bisschen aufatmen, weil es einfach simpler zu machen ist. Aber ich glaube, was uns als Fans betrifft, wird es interessant sein zu sehen, wenn die San Diego Comic-Con erstmal kommt und Wave 3 der Figuren endlich mal gezeigt wird, wo hoffentlich die Masken der Machtdämonen dabei sind. Wie werden die Leute dann reagieren? Sitzen wir dann auch da? Masken der Nacht, Machtdämonen, endlich, schön. Oder, boah, ja, geil. Ob wir da wieder so richtigen Enthusiasmus haben, der jetzt bei den Powercon Exclusives zumindest uns Vieren hier etwas gefehlt hat.
Also da gehe ich schwer von aus. Also wenn die Masken der Machtdämonen kämmern und nicht komplett verhaunsern, wie auch immer man das schaffen könnte, dann gehe ich da sehr davon aus, dass da...
Dann stellt euch jetzt mal vor, die Dinger wären released worden jetzt. Dann hätten wir doch nicht da gesessen, ja, dann hätten wir gesagt, ja geil, endlich.
Ja, genau.
Das so, wird also dann der letzte große Classics-Hype für uns.
Ja, oder es gab doch jetzt auch irgendwie so eine leichte Andeutung, dass es ein PowerCon-Exclusive gibt.
Du meinst ein CTO Comic-Con Exclusive?
Entschuldigung. Ja klar, ein STCC Exclusive.
Ja, dann hoffe ich nur, dass das auch erhältlich sein wird.
Ja.
Irgendwie. Weil sonst kotze ich um Strahl.
Das wäre wirklich scheiße, ja stimmt. Wenn die Masken der Machtdämonen ein STCC Exclusive sind und dann nicht gekauft werden können. Das wär wirklich blöd.
Da wollen wir jetzt nicht drüber
reden. Wir wollen das gar nicht verschreien.
Also, wir bleiben dabei. Wir selbst sind hier eher verhalten bis enttäuscht über die Exclusives, was nicht heißt, dass die per se schlecht sind. Man merkt nur einfach irgendwo, dass halt nicht alles jeden Geschmack mittlerweile mehr treffen kann. Ist halt einfach so. Ich hoffe trotzdem, dass die Figuren gut laufen werden, denn schön gemacht sind sie auf jeden Fall. Ich hoffe vor allen Dingen, dass nochmal irgendwie Zubehör nachgereicht wird auf irgendeine Weise. Ich hoffe immer noch, dass ein Eiwa-Wechselkopf irgendwo ist und wenn ich irgendwas an Infos dazu rauskriege, dass wirklich einer kommen soll, dann werde ich mir das Trollana-Tupac zumindest doch bestellen müssen. Ansonsten werde ich es mir überlegen. Ja, und dann hoffen wir, dass es für die Classics trotzdem positiv weitergehen wird. Zumindest die Masken der Machtdämonen, hey, die müssen wir auf jeden Fall noch kriegen, liebe Hörer. Oder? Ja, seht ihr auch so.
Ja. Super.
Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen? Dann unterstütze jetzt unseren Podcast mit deiner Bewertung und deinem Kommentar. Nachdem du in iTunes das Himalische Quartett aufgerufen hast, kannst du uns über die angedruckte Sternchenleiste deine Bewertung zukommen lassen und den Podcast direkt im Anschluss auch kommentieren. Jedes positive Feedback hilft dem Quartett, seine Position in iTunes zu verbessern, um noch mehr Fans und interessierte Zuhörer zu erreichen. Vielen Dank für deine Unterstützung. You have the power.
Das Semanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de.
Ja, und damit kommt unsere Folge, die jetzt auch ziemlich lang geworden ist, endlich zum Ende, das ist auch irgendwie egal. Jedenfalls, ich bedanke mich, dass ihr auch dieses Mal wieder zugeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet sie bitte auf iTunes, gebt uns Likes auf Facebook oder auf YouTube auch. Gebt uns auch gerne Kommentare ab, wir freuen uns drüber. Wir wissen gerade, das Thema Moto Classics ist im Moment nicht gerade das Allerpositivste. Das liegt halt in der Natur der Sache. Ich glaube aber, wir haben trotzdem einen ziemlich guten Talk heute gehabt, was wir so alles gerade auch an Fragen der Hörer hatten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein zu Folge 132. Ich weiß noch gar nicht, welches Thema wir haben. Vielleicht Moto Classics Biografien, wo wir wieder schön ablästern, oder ein Hörspiel, wo wir wieder Nerd Talk machen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall tschüss, bis bald und gute Reise.
Ja, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß beim Zuhören, genauso viel Spaß, wie wir hier beim Produzieren hatten. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon wieder auf meinen nächsten Einsatz hier im Himalischen Quartett. Und in diesem Sinne sage ich auch gute Reise.
Ja, an der Stelle vielen Dank an die über 600 Abonnenten, die wir jetzt mittlerweile auf YouTube haben, wo ja auch unser Podcast ausgestrahlt wird. Die Abonnenten wachsen stetig und wir freuen uns über jeden Meilenstein, den wir da erreichen. Ich freue mich über die Classic Evelyn-Statue von Sideshow, die jetzt demnächst mal kommt und die dann auch wahrscheinlich irgendwie auf dem YouTube-Kanal in einem Unboxing erscheint. Bis dahin, Servus.
Ja, tschüss, bis dann. Und ich muss euch jetzt natürlich noch eine ganz wichtige Frage stellen. Und zwar, wie heißt Jitsus Großvater, wenn er ihm ständig den Mund verbietet? Opa.
Wow, Respekt.
Ich musste echt einen Moment überlegen. So. Stimmt, der war's, ja, genau.
Der hat auch die Glas im Polizeiwagen.
Wer haut das?
Genau. Obwohl er dann noch gesagt hat, es kann halt mal sein, dass er irgendwie, wenn sie auf Streife sind, mal irgendwo raus muss. Und wir haben die ganze Zeit Streife gemacht, da hört man im Hintergrund so, fall der auseinander auf den Boden. Dann ist er so, bleib, da kommt er. Du, ich muss verschieben auf nächste Woche.
Ja, ich habe einen Schulterschuss.
Ja, und im Hintergrund hört man mich, er kriegt mich nicht lebend.
Beide auseinander, runter auf den Boden. Ja, Faker fand ich, war eine ziemlich gute Figur. Hinlegen, habe ich gesagt.
Genau. Okay, können wir dann anfangen oder muss noch weiter renoviert werden?
Moment, ich habe gerade den Mund voll.
Was ist denn jetzt los?
So. Der Wahnsinn.
Ich wollte gerade bei PlanetEternia einen Artikel aufrufen. Erwähnt, ne? Ist jetzt PlanetEternia Alarm? Ja, PlanetEternia, genau. Das wird eine Scheißzeit.
Wer hat den Scheiß programmiert?
Unglaublich. Was macht der Stefan dann hinter
dir? Unglaublich.
Ups.
Nee, ich komme auch nicht drauf.
Okay. So, ja.
Also Aufnahme läuft schon, also wir haben schon ein paar Outtakes. Ja.
Vor allem Gordons Zombie-Apokalypse da. Ja, also Gordon, du sammelst ja Filmation sowieso nicht, Varianten hin und her, aber jetzt haben wir zum ersten Mal in der Filmation Toyline zwei Originalcharaktere. Was sagst du jetzt dazu? Gordon?
Gut, prima.
Schön. Manuel, du hast dich sehr wacker geschlagen.
Ja, vielen Dank dafür, dass ich keine Ahnung habe. Dann liegt das, glaube ich, gar nicht schlecht.
Ja. Doch, fand ich super.
Das Semanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.